Wir hören heute einen Audiomitschnitt vom Lehrgang, dem Kongress von Leerstandsmelder.de, der vom 22. März bis zum 24. März 2013 im Hamburger Gängeviertel stattgefunden hat. Und im Ankündigungstext dazu heißt es: Städte sind voller Leerstand. Gleichzeitig suchen viele Menschen nach bezahlbaren Wohnungen, Arbeitsräumen und Orten, um Ideen auszuprobieren. Doch beides findet nur schwer zusammen. Das hat viele Ursachen, die es abzubauen gilt. Denn Leerstand bedeutet eine Verschwendung städtischer Ressourcen. Gleichzeitig bietet ihr die Chance, um unsere Städte sozial gerechter und nachhaltiger zu gestalten. Daher gibt es seit Dezember 2010 leerstandsmelder.de. Inzwischen wird die Internetplattform nicht nur in 10 deutschen Städten von lokalen Initiativen betrieben, sondern hat auch den Sprung nach Österreich und die Schweiz gemacht. Und so sind zu dem Leerstandsnetzwerk im deutschsprachigen Raum immer mehr Städte hinzugekommen und haben sich zu einem weit umfassenden Netzwerk entwickelt. Das ist Anlass genug, um die verschiedenen Betreiberinitiativen kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen, Expertinnen zu den Ursachen von Leerstand anzuhören und darüber zu diskutieren, sowie gemeinsame Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten und die Zukunft von leerstandsmelder.de zu planen.
Erstmal möchte ich sagen, herzlich willkommen und schön, dass es so voll geworden ist. Wir hatten fast schon ein bisschen Angst, dass der Raum aus allen Nähten platzt, aber ich glaube, es passt ziemlich gut. Besonders herzlich begrüße ich die Gäste, die sehr weit gefahren sind. Nämlich, wir haben auch Gäste, glaube ich, aus Ungarn, aus Österreich und ich meine auch aus der Schweiz hier. Ja, es sind ja auch einige Initiativen heute hier, die den Leerstandsmelder bundesweit darüber hinaus betreiben. Für alle, die nicht aus Hamburg sind, nochmal ein paar Worte zum Gängeviertel, also zu dem Projekt, in dem wir hier sind. Die Hamburger können es wahrscheinlich mitsprechen, aber es sind 12 historische Häuser, größtenteils denkmalgeschützt, die vor ein paar Jahren noch alle abgerissen werden sollten oder größtenteils abgerissen werden. Und dann kam aber eine Künstlerinitiative, Komm in die Gänge, und hat sie mit ihrer kulturellen Bespielung gerettet und die hält bis heute an. Es ist auch keine sozusagen temporäre Zwischennutzung, sondern der Plan ist auch, diese Häuser hier bis in alle Ewigkeit selbstverwaltet und nicht kommerziell zu bespielen. Dafür wurde auch 2010 eine Genossenschaft gegründet. Wir freuen uns natürlich auch immer weiterhin über Menschen, die Anteile kaufen wollen. Weitere Infos gibt es auch da vorne. Und ja, das ist erstmal alles zum Projekt. Das Ganze trägt sich ehrenamtlich. Alle Spenden fließen halt in den Erhalt der Häuser und auch in die kulturelle Bespielung und auch natürlich in die Möglichkeit, solche Abende oder überhaupt solche Kongresse wie dieses Wochenende überhaupt veranstalten zu können. Und deswegen freuen wir uns sehr über Spenden. Ich werde das noch mehrfach wiederholen heute Abend. Und zum Thema Leerstandsmelder muss ich euch wahrscheinlich auch nicht so richtig viel erklären. Ihr werdet alle schon mal auf der Seite gewesen sein. Daher nur jetzt nochmal ein paar Worte zur Größenordnung. Inzwischen ist der Leerstandsmelder in 15 Städten vertreten. Davon, die auch heute, glaube ich, größtenteils durch Initiativen vertreten sind, die den in der jeweiligen Stadt betreiben. Und darunter seit kurzem auch Wien und Basel. Und ich habe gehört, es wird auch schon an der französischen Übersetzung gearbeitet. Das heißt, das Ziel ist klar, irgendwann werden wir ein weltumspannendes Netzwerk haben. Und das ist auch das Stichwort jetzt für dieses Wochenende. Das ist das erste Mal, dass jetzt all diese Initiativen sich auch treffen und Erfahrungen miteinander austauschen können. Und es sind natürlich auch alles sehr spannende Initiativen, die für sich schon teilweise mehrere Jahre Prozesskenntnis haben und sich mit dem Thema Leerstand und Zwischennutzung beschäftigen. Und deswegen freue ich mich jetzt auch sehr auf dieses Wochenende. Also heute Abend ist sozusagen nur die Eröffnung mit Vorträgen, wo wir schon mal so ein bisschen theoretischen Input bekommen. Wir werden heute 2 Vorträge hören. Einmal von Professor Dr. Bernd Bediner, der extra aus Frankfurt dafür angereist ist und zum Thema die wahre Wohnraum sprechen wird, und dann von Michael Thiel, zu dem ich auch später noch ein bisschen mehr sage, der die Frage stellen wird, wem nutzt der Leerstand oder was nutzt Leerstand und überhaupt zum Thema auch praktischere Anwendungen in Leerständen sozusagen und auch nochmal ganz konkret auf den Leerstandsmelder und seine Ergebnisse eingehen wird. Bevor ich das Wort an Bernd Bediner übergebe, nochmal eine kurze Vorstellung. wenn ich das lesen kann, Sekunde. Bernd Berliner lehrt und forscht seit April 2008 am Institut für Humangeographie an der Goethe-Universität Frankfurt. Er hat am Institut für Geographie der Universität Bremen promoviert und anschließend am Institut für Geographie der Universität Potsdam gearbeitet und am Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich historisch-geografischer Materialismus, Stadtgeografie, politische Geografie und kritische Kriminologie. Ich bin sehr gespannt, was er uns heute zum Thema wahre Wohnraum erzählen wird. Und zwar wird er den Wohnungsmarkt im Kapitalismus aus human-geografischer Sicht beleuchten. Viel Spaß.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Vorstellung. Das, was gerade verlesen wurde, ist von meiner Homepage. Das ist halt so, wie man sich präsentiert. Das ist völlig irrelevant für unseren Zusammenhang heute, würde ich mal behaupten. Ich möchte versuchen, als vielleicht eine kleine Art Auftakt für diesen tollen Kongress, und ich finde es super, dass es den gibt, etwas ja, Theoretisches zu erzählen, ohne allzu theoretisch dabei zu sein. Ich möchte versuchen, eben was zu erzählen zu diesem Gegenstand hier, wahre Wohnraum. Also den Hintergrund, den Kontext, in dem sich die Fragen stellen, mit denen wir uns alle mehr oder weniger intensiv beschäftigen. Und da gleich so ein kleiner Disclaimer, gleich so eine Art kleine ja, Entschuldigung vorweg. Wenn es dann um die konkreten Fragen geht, ne, wie funktioniert das mit Leerstand, mit Abschreibungen, mit Stadtpolitik, da sind andere die größeren Experten. Deswegen ist auch der Aufbau, glaube ich, wirklich gut, dass Michael danach kommt und ihr dann alle, wir alle unser Wissen einfach zusammentragen können und ihr dann noch eben in den folgenden Tagen des Kongresses. Ich bin leider ab morgen nicht mehr dabei. So, genug Vorrede. Wir alle kennen das Thema. Es hat es bis in die Bundespolitik geschafft, wird im Wahlkampf eine Rolle spielen. Wohnen ist in vielen Bereichen Deutschlands unglaublich teuer geworden. Wohnen zur Miete. Hier eine Karte, das ist das Geografischste wahrscheinlich an meinem Vortrag, dass ich eine Karte hier habe. Je dunkler, desto mehr Wohnungen fehlen. Es sind vor allen Dingen eben Großstädte und Universitätsstädte, in denen bezahlbarer, aber insgesamt auch überhaupt Wohnraum zur Miete fehlt. In den Medien gibt es eine Menge, zu Recht, eine Menge Dinge zum Thema zu lesen. Das sind jetzt hier einfach nur ein paar Artikel, die verschiedene Aspekte beleuchten. Und zwar verschiedene Aspekte, denen wir auch entnehmen können, welche Akteure da eben beteiligt sind. Klar, zunächst mal Mieterinnen und Mieter, nämlich die, um die es links oben geht, für die die Mieten steigen oder die, wenn sie eine neue Wohnung brauchen, eben es extrem schwierig haben, eine angemessene Wohnung, eine, die ungefähr ihren Vorstellungen entspricht, zu einer bezahlbaren Miete zu finden. Mieterinnen und Mieter. Es gibt die öffentliche Hand. Hier rechts oben geht es darum, dass der Bund Wohnungen verkauft hat und an vielen anderen Stellen, auch in diesen Artikeln, geht es um die öffentliche Hand in den verschiedenen Gestalten, Bund, Länder, Städte, Ämter und so weiter. Öffentliche Betriebe, hier geht es ja um Treuhandnachfolge zum Beispiel. Die öffentliche Hand ist ein ganz zentraler Akteur in ihren verschiedenen Ausprägungen. Und wir haben eben Investorinnen und Investoren, wo ich direkt eine kleine Unterscheidung einführen möchte. Einerseits Private, und das ist nicht so ganz exakt jetzt, weil privat sind die natürlich alle, privat im Sinne von die für sich, dazu gleich mehr, Wohnraum kaufen und eben institutionelle Investoren. Und insbesondere diese institutionellen Investoren, Private Equity Fonds, andere große Anleger, die mitunter dann ja auch als Heuschrecken in dem Bereich bezeichnet werden, denen haben wir es zu verdanken, dass es auch in den Medien ab und zu Aufmerksamkeit für das Thema gibt, weil die an vielen Stellen eben sozusagen die besonders schändliche Variante des Mietwuchers betreiben, die wir in Westdeutschland in den Jahrzehnten zuvor in der Form, in der Krassheit noch nicht gekannt haben. Also insgesamt zu wenig Wohnraum, deswegen steigende Mieten, in bestimmten Gegenden, regionale Unterschiede gibt es da immer, und da dann wiederum verschiedene Akteure. Ich gehe jetzt ein paar Akteure durch, um sozusagen zu entwickeln, mich ein bisschen darüber auszulassen, wie die Lage ist, um dann damit zu schließen, was meines Erachtens die Forderung sein müsste, wenn es uns um bezahlbaren Wohnraum geht. Wie Mieterinnen und Mieter die Welt sehen. Das ist meine kürzeste Folie. Mieterinnen und Mieter wollen bezahlbaren Wohnraum in geeigneter Lage. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Die meisten von euch werden Mieterinnen und Mieter sein. So viel dazu. Die andere Welt kennen die meisten von uns viel weniger. Ich kenne sie auch nicht aus erster Hand. wie Investorinnen die Welt sehen. Und das ist eben in den letzten Jahren deutlich wichtiger geworden, wie Investorinnen und Investoren die Welt, also die Welt des Mietwohnungsmarktes, die Welt der Immobilien sehen. Nochmal die Unterscheidung, was man wirklich schon betonen sollte. Es gibt halt auch Leute, die natürlich sich eine Wohnung kaufen, ein Häuschen kaufen, um drin zu wohnen. Das sind jetzt nicht sozusagen die an sich Bösen, um die es gleich geht. Es gibt auch Leute, die zur Alterssicherung sich sowas anschaffen, da kann man dann drüber diskutieren. Aber das ist alles sozusagen, die sind nicht schuld an der Lage in den Städten. Es gibt aber auch Private mit richtig viel Schotter. Die sehen dann Wohnungen und Häuser schon direkt als Anlagemöglichkeit. Und da fangen sozusagen die Probleme an. Die Probleme, die aber potenziert werden und jetzt in den letzten Jahren wurden durch diese ganzen neuen Akteure, durch die institutionellen Anleger. Institutionelle Investoren, die eben nur aus einem einzigen Grund sich für Wohnungen, für Immobilien, für die Stadt interessieren, nämlich als Anlagemöglichkeit. Das ist einerseits banal. Denen geht es natürlich nur um Anlage, worum sonst. Es ist andererseits aber sehr betonenswert. Denn wenn das Problem darin liegt, dass es nicht vernünftigen Wohnraum zu einem bezahlbaren Preis für die meisten, für alle, auch für nicht so zahlungskräftige Teile der Bevölkerung geht, dann ist das die Krux, dass diejenigen, die zunehmend eine gewichtige Rolle spielen in der auf der Anbieterseite, sich überhaupt nicht dafür interessieren, wer in welcher Qualität was zu wohnen hat, dass die meisten möglicherweise, dass alle was Vernünftiges zum Wohnen haben, sondern die interessieren sich eben nur für genau eine Sache, für den Profit. Wohnen, Stadt, gebaute Umwelt ist eine Anlagemöglichkeit. Und zwar eine Anlagemöglichkeit, die sich dann eben mit allen anderen Anlagemöglichkeiten andauernd vergleichen muss. Institutionelle Anleger interessieren sich nicht für Wohnraum an sich. Institutionelle Anleger interessieren sich dafür, ob es durch Wohnraum eine bessere Rendite gibt als im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten. Produktion, Dienstleistungen, Geldverleihen, Finanzprodukte. Damit wird dann eben Wohnen verglichen. Und da hat sich in den letzten Jahren eben in Deutschland was getan. Schlagzeile zum Thema von letzter Woche. Deutschland ist der attraktivste Immobilienmarkt in Europa geworden. Attraktiver Immobilienmarkt. Und das ist immer das Schöne bei der Art und Weise, wie das dann in den Medien auftaucht. Da denkt man erstmal, ja, attraktiver Immobilienmarkt klingt ja erstmal irgendwie harmlos oder gut. Deutschland hat mal wieder irgendwas gewonnen sozusagen. Naja gut, worum es da geht ist, besonders viele institutionelle Investoren finden Deutschland besonders attraktiv. In dem Artikel geht es um die Ergebnisse einer Befragung unter Unternehmensberatungen und unter Anlegern selber, wie eben Fondsmanagern, Aktiengesellschaften und Versicherungen. Und über 90% derer, die da gefragt wurden, geben an, dass das niedrige Zinsniveau zurzeit und die Inflationssorge der Hauptgrund sind, warum sie sich für Immobilien in Deutschland interessieren. Und eben nicht für Finanzprodukte aus Brasilien, für Zuckerrohrplantagen in Brasilien, für Automobilindustrie in den USA, sondern für Wohnen in Deutschland. Das vergleichen die daneben. Und kommen zu dem Ziel. Immobilienmarkt in Deutschland ist eine interessante Sache. So, immer wenn ich sozusagen über Immobilien an sich rede, dann geht es auch um Geschäftsimmobilien und so weiter. Was mich aber eigentlich interessiert, worauf die Argumentation immer hinauslaufen soll, ist, was heißt es fürs Wohnen, fürs Mietwohnen? Auch die Zukunft des Euroraums wird als Grund angegeben, warum Immobilien in Deutschland als interessant erachtet werden. Und zusammengesetzt fasst dann in dem Satz, in dem Artikel, von Immobilien in Deutschland versprechen sich die Anleger also vor allem Stabilität und sehen auf den Finanzmärkten derzeit kaum sichere und rentable Alternativen. Viele der Sachen, die ich jetzt so sage, sind den meisten von euch wahrscheinlich ziemlich klar. Aber es kommt mir schon darauf an, diesen Punkt sehr, sehr deutlich zu machen. Da unten fehlt Alternativen, das sieht man dort drüben noch so ein bisschen. Ja. Die Alternativen fehlen. Gut beobachtet. Danke. Darauf kannst du mal, ne? Es werden halt Anlagesphären verglichen und Wohnen in Deutschland, Immobilien in Deutschland und da als Unterkategorie Wohnen in Deutschland ist eine gute Anlagesphäre wegen der Stabilität, weil hier damit zu rechnen ist, dass Währung, das politische System und das Nachfrage eben, die dadurch generiert werden, dafür sorgen, dass man damit einen vernünftigen Profit machen kann. Und vernünftig immer im Vergleich zu allen möglichen anderen Sachen. Ganz kleines bisschen Kontext. Wie konnte es dazu kommen? Warum ist auf einmal Immobilienmarkt in Deutschland interessant für globale Investoren, die, und es ist nochmal wichtig zu betonen, in den Jahren zuvor den deutschen Immobilienmarkt nicht besonders interessant fanden? seit den 1970er Jahren, sehr verkürzte Geschichte der Weltwirtschaft, na, eigentlich wahrscheinlich zu barbarisch verkürzt, seit den 1970er Jahren gibt es eine zunehmende Überakkumulation, Begriff der politischen Ökonomie, was heißt das? Es gibt mehr anlagesuchendes Kapital, als es lohnende Anlagen gibt, sehr verkürzt gesagt. Das heißt, das anlagesuchende Kapital ist immer auf der Suche, wo könnte man noch einen Gewinn machen. Und auf der Suche heißt auch immer, erschließt sich neue Felder, unterstützt dann eben von Politik, der Staatenwelt, Dinge, die bisher eben nicht Anlagesphäre waren, werden zur Anlagesphäre. Anlagesuchendes Kapital, vergleicht auf dem ganzen Globus, immer verzweifelter sozusagen, weil die Profitrate im Schnitt eben immer weiter zurückgeht, immer verzweifelter die Anlagesphären. Und das Ganze spitzt sich dann noch zu in der Krise, die wir seit 2007 beginnend mit der Subprime-Krise in den USA global haben. Es gibt einfach sehr wenige erfolgversprechende Anlagesphären aufgrund dieser sehr großen generellen politökonomischen globalen Tendenz, die zunächst mal mit Wohnen relativ wenig zu tun zu haben scheint. Aber das ist sozusagen der Grund, warum es aktuell gerade diese Entwicklung in Deutschland gibt. Zuspitzung in der aktuellen Krise. Überall, vor allen Dingen beim Geldverleihen, also vor allen Dingen im Finanzsektor, gibt es nur noch sehr, sehr niedrige Profite zu holen, beziehungsweise eben tatsächlich große Abschreibungen im Finanzsektor, also Verluste. Zeitweise eben Rezession. Daraus folgt, überall auf der Welt haben wir sinkende Zinsen. Die Zinsen bilden immer ab, wie viel kann man eben Geld verdienen in anderen Sphären, und die Zinsen sind immer etwas weniger als in den anderen Sphären. Deswegen gibt es einerseits eben billiges Geld, das war der eine gerade eben genannte Grund, warum viele Leute in Immobilien gehen, und Immobilien beheißt immer, man braucht einen Kredit. Gut, Geld ist relativ billig, die Zinsen sind relativ günstig, um einen Kredit zu bekommen. Das ist also der eine Grund, warum das jetzt wichtig ist für unseren Kontext hier, sinkende Zinsen. Und der andere Grund, weil es so viel billiges Geld in die Märkte gepumpt wird, wie es dann immer so metaphorisch heißt, gibt es schon sowas wie eine Inflationsgefahr, wo sich die Expertinnen und Experten streiten, wie real ist die, wird es zu einer Inflation kommen oder nicht. Und das ist dann eben für viele aus mehr oder weniger guten Gründen, das ist wirklich diskutabel, aber es ist die allgemeine Sichtweise, ein Grund, in stabile Anlagen investieren zu wollen, die eben nicht von Inflation, wo die Prozente, die man kriegt, nicht von der Inflation gefressen werden, wieder so eine Metapher, sondern eben was Stabiles zu finden. Und da gelten Immobilien insgesamt und Immobilien in Deutschland eben wegen der hiesigen Stabilität. Deutschland als Gewinner der aktuellen Krise ist nicht so betroffen, da sind die Immobilien nicht so betroffen von Entwertungen wie in anderen Weltgegenden. Da gewinnen Immobilien eben eine neue Bedeutung. Auf einmal wird es interessant, in Immobilien zu investieren, und zwar in Immobilien in Deutschland. Immobilien, und zwar an Orten, wo zuvor keine Immobilienspekulationsblase geplatzt ist. Denn, das wisst ihr auch alle, in anderen Weltgegenden war ein Teil der Krise da oben eben eine Immobilienspekulationsblase. In Teilen der USA, in Spanien, in Irland, in Dubai gibt es eben, oder gab es die Hoffnung, mit Immobilien kann man Geld verdienen in den 2000er Jahren, die für viele Investoren geplatzt ist, insbesondere auch für viele private Investoren, also Kleininvestoren geplatzt ist, was man jetzt eben an den ganzen verfallenden Neubauten studieren kann. Also da lohnt es sich nicht, in Immobilien zu investieren, aber in Deutschland und in ein paar anderen Märkten auf der Welt lohnt es sich auf einmal. Sehr großer Kontext, deswegen haben wir diese Situation. Das war also der Teil, wie Investoren die Welt sehen. Und zwar die Welt des Wohnens sehen sie als Anlagesphäre, und zwar als eine, die im Augenblick vielversprechend ist, obschon, gerade weil jetzt alle da investieren, die Preise in die Höhe schießen für Grund und Boden und für Gebäude in interessanten Lagen, ist es in der Kalkulation der meisten Investoren immer noch eine vergleichsweise interessante Anlagesphäre, eben weil ihr allen anderen eben so verkackt haben. Das ist so die sehr verkürzte Erklärung. Dritter Akteur, den ich gerade genannt habe, die öffentliche Hand. Wie sieht die öffentliche Hand die Welt des Wohnens, der Immobilien? Auch da so nur so ein paar Stichpunkte, um den Rahmen abzustecken. Zunächst mal haben Bund, Länder, Gemeinden, mir geht es jetzt immer um Deutschland, selber Grundeigentum, selber Immobilien in nicht unerheblichem Umfang, gerade in großen Städten auch in sehr großen Umfang. Die brauchen sie erstmal selber für eben Zollämter, Polizeien, was weiß ich was, ja. Die öffentliche Hand benutzt selber gebaute Umwelt, Wohnraum. In der Vergangenheit haben Städte, Land und Bund, aber insbesondere Städte, diese Tatsache als eine Möglichkeit vor allen Dingen sehen, als eine Möglichkeit, Stadt zu gestalten. Wenn der Stadt große Teile der Stadt gehören, dann kann sie da eben auch wirklich politische Interessen durchsetzen. Und das waren in den Zeiten, in denen es sowas wie einen Wohlfahrtsstaat in Deutschland oder auf lokaler Ebene zumal ja tatsächlich gab, oftmals gar nicht so verkehrte Interessen. Eben um Kindergärten zu bauen, Parks anzulegen, was weiß ich. Also Städte besitzen Teile der Stadt und können damit Stadt gestalten. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, Stadt in der Hinsicht gestalten zu wollen. Was aber in Mode gekommen ist, ist eben die Tatsache, dass Städte selber Grund und Boden und Immobilien gehören, als Einnahmequelle zu sehen. Dazu gleich mehr. Öffentliche Hand auf höherer Maßstabsebene, Bund, Länder, hat insbesondere, was das Recht angeht, auch eine Sicht auf die Welt nämlich des Wohnens und der Immobilien. Aktuelle Debatten ums Mietrecht sind da ein Beispiel. Was da entschieden wird, ist sehr, sehr relevant für alle von uns, die zur Miete wohnen und für den Markt insgesamt. Im Planungsrecht, etwas, was meistens nur Spezialistinnen und Spezialisten interessiert, aber das, was eben im Planungsrecht, also im Baugesetzbuch niedergelegt, erlaubt ist, gefördert wird sogar, das ist von Relevanz. Da gab es große Veränderungen, auch in den letzten 20, 30 Jahren. Ganz zentraler Bereich, das Steuerrecht, Abschreibungsmöglichkeiten zum Thema Leerstand, nachher noch sehr relevant. Und der Staat betreibt Wirtschaftspolitik, sozusagen jetzt auf noch höherer Maßstabsebene. Staaten auf globaler Ebene. Staaten investieren selber öffentliche Hand in ihren verschiedenen Darreichungsformen und investiert eben in Deutschland, genauso wie den meisten westlichen Industriestaaten, immer weniger in eigene gebaute Umwelt. Die paar Großprojekte, die dann in den Medien immer als so unglaublich gescheitert genannt werden, die sind auch immer unglaublich teuer, so wie die Elbphilharmonie hier. Aber das sind quasi ja, die Leuchttürme, nicht zu, aus verschiedener Hinsicht die Leuchttürme. Ne? Es wird ja immer als Leuchtturm gehypt, aber ist eben auch Leuchtturm in der Hinsicht, dass da wirklich Geld investiert wird. Aber insgesamt investieren Städte, Länder, der Bund immer, immer weniger in gebaute Umwelt selber. Und letzter Punkt, sieht man auch gut, Finanzmarktregulierung. Na klar, die Art und Weise, wie die Mieten sich entwickeln in vielen deutschen Städten, hat mit der Art und Weise zu tun, wie der Finanzmarkt reguliert wird vom Staat. Kurz zum Thema Einnahmequelle, noch ein paar Takte. Eine Sache, die auch hier in Hamburg ja zu besichtigen ist, an anderen Orten mindestens genauso sehr, Städte, öffentliche Hand, Bund, Länder, Bahn, Post und so weiter, verkauft erstmal Wohnungsbestände. Und zwar üblicherweise en bloc, also riesige Bestände auf einmal. Und das ist dann notwendig eigentlich nur interessant für institutionelle Anleger, die damit eben seit 10, 15 Jahren eine Anlagesphäre überhaupt erst entdecken in Deutschland. Ganz banal, solange die öffentliche Hand nicht diese en bloc Verkäufe gemacht hat, war der Markt nicht interessant für Cerberus, Deutsche Annington, GAGFA, was es hier geworden ist und so weiter. Das Beispiel Dresden kennt ihr, habt ihr alle wahrscheinlich auch schon mal gehört und viel mehr weiß ich dann im Zweifelsfall auch nicht. Ist jemand aus Dresden da vielleicht? Nee. Wurde ja sehr gelobt vor inzwischen, wann war das, 2003? Als ein Geniestreich der Stadtverwaltung, unglaublich viel Geld zu verdienen, indem sie eben einen großen Bestand an Wohnungen verkauft hat. Die Sozialcharta, die damals geschlossen wurde, war das Papier nicht wert, auf der sie stand. Und inzwischen ist es ein Riesenproblem, dass diese Gebäude in einem schlechten Zustand sind und die Stadt immer mehr quersubventionieren muss, damit da überhaupt quasi ein vernünftiges Wohnen nach wie vor möglich ist. Also noch nicht mal Geld hat es gebracht. Der Stadt hat es kein Geld gebracht oder nicht so viel, wie erhofft, weil sie jetzt drauf zahlen muss. Der private Investor hat natürlich viel Geld verdient. Freiburg im Breisgau erwähne ich kurz, weil es den schönen Freiburg-Effekt bei dieser Frage der Privatisierung von Wohnraum gibt. Freiburg-Effekt daher, dass da zum ersten Mal eine große Bürgerinitiative dafür sorgen konnte, dass in einer Abstimmung zur Frage gestellt wurde, soll privatisiert werden oder nicht. Und seitdem quasi alle wissen, immer wenn die Bevölkerung abstimmen darf, ist sie gegen Privatisierung. Sobald es demokratisch in einem basisdemokratischen Sinne zugeht, ist Bevölkerung gegen die Privatisierung von Wasserwerken, von Müllabfuhr, von Krankenhäusern oder eben von Wohnungen. Ein Grund, warum alle, die ein Interesse an Privatisierungen haben, versuchen, es möglichst undemokratisch ablaufen zu lassen. Ein weiterer Aspekt, wo Städte direkt Akteure an der aktuellen misslichen Situation sind. Städte verkaufen Flächen, überhaupt erstmal das ist, warum eigentlich, sie könnten ja selber damit Sachen machen, sie verkaufen Flächen und dann auch immer an die Höchstbietenden. Das muss gar nicht so sein, warum eigentlich? Aber es hat sich so eingebürgert, es hat sich durchgesetzt und an den Höchstbietenden heißt eben immer, dass es jemand ist, der sich auch viel Profit von dem Kauf verspricht. Also Büronutzungen, die immer mehr bringen als Wohnen oder Luxuswohnen oder Shopping oder irgendwas, was eben gerade nicht Wohnraum der bezahlbaren Art schafft. Warum machen Städte sowas? Fast alle Städte haben ein Finanzproblem. Selbst so reiche Städte wie Frankfurt, wo ich herkomme, haben ein Finanzproblem, weil zum einen Städte und Gemeinden immer mehr zentrale Aufgaben übernehmen mussten in den letzten 20, 30 Jahren, also die ihnen von Bund und Land aufgedrückt wurden und gleichzeitig immer weniger Mittel zugewiesen bekommen haben. Die Städte sind aber auch natürlich selber schuld an der eigenen misslichen Finanzsituation, indem sie nämlich diese unternehmerische Stadtpolitik betreiben, Terminologie, die ja hier in Hamburg für Deutschland sozusagen erfunden wurde von Donani Anfang der 80er, Stadt wie ein Unternehmen zu führen. Und wenn man Stadt wie ein Unternehmen führt, dann konkurriert man eben mit den anderen Unternehmen Stadt, unter anderem, indem man Gewerbesteuern senkt. Alle senken die Gewerbesteuern, in Konkurrenz zueinander verdienen immer weniger. Also das ist der Moment, wo Städte auch selber schuld sind an ihren Finanzproblemen. Und unternehmerische Stadt heißt natürlich auch, wir verkaufen Flächen dem Höchstbietenden, weil wir damit Geld verdienen wollen, weil wir eben wie ein Unternehmen agieren. Die unternehmerische Stadt, Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre, die sich inzwischen in allen deutschen Städten durchgesetzt hat, fragt nicht, wie können wir das Gemeinwohl stärken. Auch das war nie sozusagen die einzige Fragestellung, die sich Städte und Stadtverwaltung gestellt haben. Aber sie haben es zumindest tendenziell mal getan. Sondern die unternehmerische Stadt fragt, wie können wir den Standort stärken, wie können wir selber Geld verdienen oder wie können wir eben den Standort als Standort für Investitionen, für Konsum, für Kontrollfunktionen der Wirtschaft fördern. Alles Tendenzen, die alle in die gleiche Richtung weisen. Bezahlbarer Wohnraum wird weniger. Genau, einfach das. Also die öffentliche Hand, selbstverständlich, die meisten von euch wussten das mindestens so gut wie ich, wenn nicht besser, ist als Akteur hier auf der anderen Seite. Ist auf der Seite meistens derer, die dafür sorgen, indirekt oder direkt, dass es eben Wohnraum nicht mehr gibt in der Form, wie wir ihn bräuchten. Und ein letzter Punkt nochmal zu diesem unteren Punkt, Finanzmarktregulierungen. Es geht um Wohnen, es geht um ganz lokale Angelegenheiten, aber dass Investitionen dieses global nach Anlagesphären suchenden und dementsprechend agierenden Kapitals in deutsche Immobilien überhaupt möglich sind, ist auch erst eine Entwicklung der letzten 10, 15, 20 Jahre. Das war früher einfach nicht möglich. Finanzmarktförderungsgesetz, Gesetze, das waren einige Gesetze, ist so der Obertitel, unter dem das ermöglicht wurde. Und daran steckt schon mal diese Verbindung wieder drin, was heißt wieder, diese Verbindung drin, ne, zwischen Immobilien und Finanzmarktförderung. Es geht eben darum, neue Anlagesphären zu schaffen, Anlagesphären für ein global nach Anlagesphären suchenden Kapitals. Und der deutsche Immobilienmarkt wurde als solche Anlagesphäre eben überhaupt erst geschaffen in den letzten Jahrzehnten. Jahren eigentlich, eher als Jahrzehnten. Gut, was ist das Ergebnis? Das Ergebnis sind Städte. Das ist jetzt keine deutsche Stadt, ist aber egal. Das Ergebnis sind Städte, die man dann politökonomisch daraufhin abklopfen kann, warum gibt es diese Gebäude? Ja? Wofür wurden die gebaut? Was ist ihre Funktion im Wirtschaftssystem? Viele Gebäude sind fixes Kapital, das heißt das, da wurde Geld investiert, damit man mehr Geld damit verdient. Also alles, was hier zum Beispiel Bürogebäude sind, hier sind jetzt keine Autofabriken drauf, aber alles, was eben selber zum Geldverdienen eben gebaut wird, dann sind die Gebäude fixes Kapital. Die Investitionen sollen der Person, die investiert hat, oder Institution, mehr Geld hinterherbringen. Dann gibt es den zweiten großen Typus, alles was der Staat baut, der selber nicht Geld verdient, sondern nur dafür sorgt, dass man bei ihm gut Geld verdienen kann, der die allgemeinen Produktionsmittel als Geschenk des Kapitals bereitstellt. Das sind dann sowas eben wie die Flughäfen, Autobahnen Und hinten sieht man so ein bisschen Grünstreifen, Parkanlagen. Das sind also der staatliche Teil der gebaute Umwelt. Und dann das, was man politökonomisch den Konsumptionsfonds nennen würde, das ist sozusagen unsere Kohle. Das ist das Geld von Leuten, die konsumieren, die Häuser brauchen, um drin zu wohnen. Das ist jetzt eben hier in Nordamerika, deswegen sind da Wohngebäude auch solche Condo-Towers, Hochhäuser, wo Häuser gebaut werden, um drin zu wohnen. Nicht, um sie eben, um mit ihnen Geld zu verdienen, Anlagesphäre, sondern um ihnen zu wohnen, wo ihr Gebrauchswert im Zentrum steht. Das, was man mit diesen Häusern nämlich machen kann, nämlich zum Beispiel eben drin wohnen, der wird eben genutzt, der wird auch vernutzt. Und all diese Akteure können immer, egal was es ist, das nur bauen, wenn sie Kredit kriegen. Das ist also der ganz notwendige Zusammenhang von aller gebauter Umwelt mit dem Kreditsystem. Ganz banal, weil das Zeug eben so teuer ist. So gut wie niemand hat das Geld auf Tasche, beziehungsweise für so gut wie niemanden lohnt es sich, das direkt zu bezahlen. Es lohnt sich immer, auch für Investoren, einen Kredit zu nehmen und den abzubezahlen. Wenn so statt, nicht nur gedacht, sondern so statt gemacht wird, nämlich als Anlagesphäre für Investoren, wo Staat so agiert, dass es Investoren im Zweifelsfall möglichst gut geht und diejenigen von uns, die einfach nur wohnen wollen, sozusagen den Gebrauchswert stark machen wollen, gucken können, wo sie bleiben. Da gibt es einen Wohnungsmarkt, der notwendig, und das ist wieder so ein Punkt, ich sage das Wort notwendig einfach nochmal, ja, den ich betonen möchte, ein Wohnungsmarkt, der nur unter Bedingungen des Mangels funktioniert, nur unter Bedingungen der Wohnungsnot. In dem Moment, wo es dicke, ausreichend Wohnraum gäbe, also so viel Angebot gäbe, dass die Nachfrage da problemlos sich was aussuchen kann, gäbe es diesen Markt nicht mehr. Um einen Markt zu haben, muss es immer einen Wohnungsmangel geben, eine Wohnungsnot. Nur unter diesen Bedingungen funktioniert der kapitalistische Wohnungsmarkt. Das sieht man zum Beispiel sehr gut in den Gegenden, wo wir Stadtrückbau beobachten können, also da, wo es zu viel Wohnraum gibt, wo man kein Geld mit Wohnraum verdienen kann. Da wird eben Wohnraum zerstört, zurückgebaut, damit es wieder einen Wohnungsmangel gibt, in dem Sinne, dass es einen Markt gibt, wo es sich lohnt, in Wohnungen zu investieren. Ein Zitat, das vielleicht der ein wie andere kennt, von Friedrich Engels, 140 Jahre her, dass er das geschrieben hat. Der entscheidende Teil ist heute so wahr wie damals, würde ich sagen. Solange die kapitalistische Produktionsweise besteht, solange ist es eine Torheit, die Wohnungsfrage einzeln lösen zu wollen. Also wenn das alles ungefähr so ist, wie ich es gerade versucht habe zu skizzieren, dann gibt es die Wohnungsfrage im Sinne von, viele Leute finden keinen bezahlbaren, tauglichen Wohnraum und die kapitalistischen Bedingungen nicht zu lösen. Denn dann gibt es diese Notwendigkeit des Mangels. Und diese Notwendigkeit des Mangels gibt es, damit es eine Anlagesphäre eben ist, damit Wohnen eine interessante Anlagesphäre ist. Das ist schön und gut sozusagen, aber was machen wir in der Zwischenzeit, hat ein sehr, sehr kompetenter Kollege zu Recht gefragt. Ja? Gut, und damit sozusagen zu meinem letzten Block. Wieder leicht theoretisch, ist fast ein bisschen übertrieben für das, was ich mache, leicht theoretisch eingetütet, um dann zur Frage zu kommen, ja, was machen wir in der Zwischenzeit? Was folgt aus dem bisherigen, wenn es uns darum geht, immer unter dieser Bedingung, wenn es uns darum geht, Leute sollen vernünftig wohnen können? Nochmal ein leicht anderer Blick auf die gleiche Sache. Was geht denn in die Miete ein? Bodenpreis, das Stück Land kostet was, unabhängig davon, was draufsteht. Baukosten, das, was draufsteht, kostet in der Herstellung Geld. Bankzinsen, gerade gesagt, alles, was gebaut wird, 99%, ja, fast alles, was gebaut wird, wird mit Kredit gebaut. Das heißt, je höher die Zinsen, desto teurer. Steuern in der einen oder anderen Form gehen rein. Und die Miete, die wir zahlen, diejenigen von uns, die Miete zahlen, ist eben zum Teil Profit für irgendjemanden, für die Person oder die Institution, die diesen Wohnraum besitzt. Das sind so die Sachen, die in die Miete eingehen. Ich will das gar nicht alles im Einzelnen durchgehen, würde auch viel zu weit führen. Ich will zwei Sachen betonen, um das Argument zu machen. Zum einen zum Thema Baukosten. Häuser, die gebaut werden, sind erstmal eine Ware wie jede andere, wie Autos, Schokoküsse, Gasgranaten. Das wird gebaut, da braucht man ein Geld. und es wird gebaut, damit man hinterher mehr Geld verdient mit dem Verkauf als das Geld, was man investiert hat. Das Spezifische am Bauen ist, dass Bauen auf eine besondere Art unglaublich teuer ist. Politökonomisch formuliert wegen der organischen Zusammensetzung des Kapitals. Das Gemeinte ist, wenn wir uns vergewärtigen, wie heute zum Beispiel Häuser gebaut werden und wie Fahrräder gebaut werden und dann gucken, wie wurde das vor 100 Jahren gemacht, dann hat sich die Produktion von Fahrrädern fast komplett verändert. Da sind fast nur noch Maschinen beteiligt. Bei der Produktion des Bauens wurde auch ein bisschen was automatisiert, aber nicht annähernd so. Da braucht es immer noch unglaublich viel Arbeitskraft. Und deswegen ist Bauen im Vergleich zu anderen Produkten relativ teuer. Das heißt, es ist eine Ware, die eben nicht so profitabel ist wie andere Waren, weil so viel Arbeitskraft reingeht und Arbeitskraft ist immer teurer als Maschinerie. Deswegen sind Gebäude eben eine spezifische Ware, die, und das ist jetzt quasi der Clou, weshalb ich das sage, die niemals privatwirtschaftlich so gebaut werden können unter gegebenen Bedingungen, dass sie lohnenswert mit einen Profit erwirtschaften können, der besser ist als bei anderen Waren. Das hat der Engels 1870 argumentiert, das hat sich bis heute von der Sache her nicht geändert. Wenn unter kapitalistischen Profitbedingungen Wohnraum produziert wird, dann ist es keine Anlagesphäre, die interessant genug ist, um mit anderen zu konkurrieren. Zumindest keine Anlagesphäre, wenn man eben bezahlbaren Wohnraum schaffen will. Deswegen hier ein Zitat von einer immobilienwirtschaftlichen Tagung vom letzten Jahr in Frankfurt, wo Kollegen ein bisschen mitgeschrieben haben, wird in Frankfurt damit gerechnet, dass bei einer realistischen Mindestprofiterwartung von 5%, das ist immer der Ausgangspunkt, die Profiterwartung, denn darum geht es ja, das private Baukapital Mietwohnungen nicht unter 12 bis 13 Quadratmeter Kaltmiete bei Erstbezug bauen kann. Also ganz normal privatwirtschaftlich hergestellte Ware Wohnraum ist nur dann eine rentable Anlagesphäre, wenn es eben Luxuswohnungen sind. Und das ist an der spezifischen Art und Weise, wie Wohnen gebaut wird, angelegt. Billiger ist es nicht zu machen. Das, was billiger eben auf den Markt kommt, an Neubauten, ist immer auf die eine oder andere Weise subventioniert. Womit wir beim Profit wären. Der zweite Aspekt von den fünf, die ich herausstreichen will, und zwar herausstreichen wirklich im wörtlichen Sinn. Was würde eigentlich passieren, wenn es den Teil nicht mehr gäbe? Naja, erstmal ganz banal, wenn von fünf Sachen, die zusammen die Miete ausmachen, eins nicht mehr da ist, dann ist die Miete weniger hoch. Ganz banal. Und das wäre jetzt so mein letzter Punkt, wo ich in Richtung Forderung quasi übergehen möchte, von der Analyse zu dem, was steht eigentlich an, wenn es uns darum geht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ich hatte gerade gesagt, unter marktwirtschaftlichen Bedingungen ist bezahlbarer Wohnraum keine interessante Anlagesphäre. Dann braucht es eben wieder sowas wie sozialen Wohnungsbau, der allerdings diesen Namen auch verdient hat. Sozialer Wohnungsbau in Westdeutschland und insbesondere seit der Kohl-Regierung, seit den 80er Jahren, ist mit einigen Problemen behaftet, weshalb ich zwar das Wort, den Begriff benutze, aber eigentlich was leicht anderes meine. Was sind die Probleme mit dem, was wir als sozialen Wohnungsbau in Deutschland kennen? Sozialer Wohnungsbau ist gezwungen, profitorientiert zu agieren. Warum? Weil sozialer Wohnungsbau immer eben heißt staatliche Förderung und die staatliche Förderung kriegen alle gleichermaßen, die nach bestimmten Regeln bauen, Regeln betreffend die Anzahl der Wohnungen, die zu einem bestimmten Preis anschließend sozialverträglich vermietet werden. Das war früher anders. Früher, bevor es unter Kohl in den 80ern, genau, Jahreszahl habe ich jetzt nicht, geändert wurde, da haben nur gemeinnützige Wohnungsbauträger diese Förderung gekriegt. Inzwischen kriegt sie jeder. Das heißt, es ist eine Anlagesphäre geworden. Man kann eben gucken, ob man mit dieser Art Wohnungen zu bauen Geld verdienen kann. Und daraus folgt dann eben im Umkehrschluss die Forderung. Förderung nur für gemeinnützige, nicht profitorientierte, also öffentliche, städtische, genossenschaftliche Wohnungsbauunternehmen, die auch tatsächlich nicht profitorientiert agieren. Den Älteren von euch fällt dann vielleicht direkt die neue Heimat ein. Den Jüngeren nochmal kurz in Erinnerung gerufen. Das war eben der große gewerkschaftseigene Wohnungsbaukonzern, der in einem riesigen Sumpf von Korruption in den 80ern eigentlich untergegangen ist. Sehr kurz gefasst. Das heißt, das würde einem ein guter Neoliberaler, ein guter Marktwirtschaftler sofort vorhalten. Da hat man es doch gesehen, es funktioniert nicht. Die neue Heimat war das Ergebnis der Zentralisierung des sehr breit gefächerten öffentlichen, städtischen, genossenschaftlichen Wohnungsbausystems, das es in der Weimarer Republik gab, durch die Nazis. Anschließend wurde es eben dem DGB gegeben und der hat dann das als Riesenkonzern sozusagen weitergeführt. Das heißt, die Forderung, die sich aus dieser Erfahrung schließen lässt, ist, diese Wohnungsbauunternehmen, die müssen unbedingt dezentral, demokratisch und transparent organisiert sein. Das wäre ein sozialer Wohnungsbau, der den Namen verdient hat. Also nicht profitorientiert und dezentral, demokratisch und transparent organisiert, um eben auch die Art und Weise zu verhindern, wie von Neuer Heimat und anderen in den 60er Jahren gebaut wurde. Denn kein Mensch würde behaupten, dass das sozusagen die Krönung des möglichen Wohnungsbaus gewesen ist. Da muss man weiter zurückgehen, was zwischen den Weltkriegen in Frankfurt, in Wien gebaut wurde, öffentlich. Das wären gute Benchmarks, wie man heute sagen würde, für guten Wohnungsbau. Das hätte eine Tendenz zur Dekommodifizierung. So eine Art sozialen Wohnungsbau würde heißen, eben den wahren Charakter der Wohnung zurückzudrängen zumindest. In dem Moment, wo es nicht mehr für den Profit passiert, wird der wahren Charakter zurückgedrängt, wird dekommodifiziert. Und das wäre die einzige Stoßrichtung für eine vernünftige Politik, behaupte ich, die angesichts der derzeitigen Lage, steigende Mieten, helfen kann. Dann wäre eben der Gebrauchswert der Wohnung das, was Wohnungen können, dass man drin wohnen kann, auch ihr Zweck und nicht der Profit. Und die Konkurrenz ginge dann eben nicht darum, wo kann man am meisten Profit machen mit Wohnraum, sondern die Konkurrenz ginge darum, wer kann den besten Wohnraum bereitstellen. Das wäre mal eine interessante Art von Konkurrenz, wie es ihn eben in manchen Städten, in Ansätzen in der Zwischenkriegszeit in der Weimarer Republik in Österreich gab. Viele verschiedene gewerkschaftliche, genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften, die kein Geld verdienen wollten. Deren Hauptzweck es war, wie kriegen wir möglichst viele Leute möglichst vernünftige Wohnungen gebaut. Ein Gedanke, der inzwischen völlig aus der Mode gekommen ist. Ein Gedanke, der eben statt von seiner Gebrauchswertseite her anguckt, eben nicht als Anlagesphäre, nicht als Fabrik, wie Hart Nägel das jetzt nennt, die Stadt ist die Fabrik geworden, sondern von der Gebrauchswertseite. Was macht Städte so toll? Städte sind großartige Orte, um zu leben und ein zentraler Aspekt ist, wie man in Städten wohnt. Und das hat Henri Lefebvre eben als Le droit à la ville, als das Recht auf die Stadt bezeichnet, die Stadt als Gebrauchswert zu betrachten und sich anzueignen. Und diese Formulierung, Recht auf Stadt, ist ja dann eben in viele, viele Bewegungen eingegangen, von denen aufgenommen worden. Ich denke, das könnte, sollte die Richtung sein, um über Wohnen, über Stadt nachzudenken. Wie kann man den Gebrauchswert wieder als das stark machen, was wir eigentlich von der Stadt wollen? Und wie kann man deswegen dekommodifizieren, die Verwertung, den Profit rausstreichen aus der Gleichung? Welche politischen Schritte gehen da in die richtige Richtung? Das wäre, glaube ich, die Frage, die ich zumindest gerne stellen und diskutieren würde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Hallo? Ja. Vielen Dank. Ich finde es super, wie verständlich Wissenschaft sein kann. Trotzdem nochmal die Frage ans Publikum. Gibt es jetzt ganz konkrete Verständnisfragen zu dem Vortrag? Oder hat es Zeit für die spätere Diskussion, oder bis zur Diskussion?
Dass ja selbst kommunale Wohnungsunternehmen sich sozusagen suggerieren, ich bin Aufsichtsrätin in einer Kleinstadt in Brandenburg in der kommunalen Wohnungsgesellschaft und der Geschäftsführer unserer Wohnungsgesellschaft hat uns letztens erklärt, also er kann nur neu bauen, haben sie uns vorgerechnet, wenn er Mieten auch bis 10 bis 13 Euro nimmt in Zukunft. Ansonsten rechnet sich das nicht für ihn. Und das, deshalb finde ich das auch so, dass selbst die kommunalen Gesellschaften auf diesen Dampfer aufgestiegen sind und nicht bereit sind, sozusagen wirklich nur für den Gebrauchswert und für verträgliche Mieten zu bauen, sondern und da müssen wir eben auch aufpassen, wenn wir dann Aufsichtsräten sind, dass wir dem uns entgegenstellen und diese Tendenzen bekämpfen und nicht durchgehen lassen.
Vielen Dank. Dann möchte ich jetzt mal zu Michael Zier überleiten und ihn kurz vorstellen. Er wurde 1980 in Hamburg geboren, nee, nicht in Hamburg geboren, er lebt in Hamburg, möchte seinen Geburtsort verschweigen, nein, und hat zunächst Architektur studiert und dann seinen Master in Stadtplanung an der HafenCity-Universität gemacht. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Zwischennutzungen und nutzerbasierte Stadtentwicklung. Er ist unter anderem Mitbetreiber der Zwischenzeitzentrale Bremen, Mitinitiator der Initiative Komm in die Gänge, Gründungs- und Aufsichtsratmitglied der Genossenschaft vom Gängeviertel und vor allem Mitinitiator von Leerstandsmelder.de. Außerdem hat er im vergangenen Jahr das sehr interessante Buch Secondhand Spaces mit herausgegeben, was auch da vorne erhältlich ist. Kann ich sehr empfehlen. Und er wird jetzt die Frage nach dem Nutzen von Leerstand aus stadtgesellschaftlicher Perspektive stellen und anhand einer immobilienwirtschaftlichen Analyse von Daten von Leerstandsmelder.de. Bitte
schön. Meine Kurzbiografie wie bei Bernd, das ist halt das, so was man über sich schreibt. Und die Ankündigung meines Vortrages habe ich auch geschrieben, bevor ich so richtig wusste, über was ich eigentlich reden werde. Kurz nochmal zu meiner Perspektive auf das Thema. Ich habe mich eigentlich mehr immer mit so den, auf eine ganz praktische Art und Weise mit den Möglichkeiten befasst, wie nun wirklich Leerstand genutzt werden kann. Auf eine mehr oder weniger alternative Art und Weise, da gehe ich nachher nochmal ein bisschen drauf ein. Und jetzt versuche ich dabei ist mir immer natürlich diese Leerstandsthematik, hat mich da immer begleitet. Ich habe das nie analysiert. Und als wir jetzt diesen Kongress organisiert haben, dachte ich, das ist mal eine ganz gute Gelegenheit, um so ein paar Fakten zusammenzutragen. Das habe ich gemacht, so gut es mir möglich war, als Architekt und Stadtplaner. Ich bin kein Geograf und habe jetzt auch nicht zu dem Thema geforscht, so viel vorneweg. Ich glaube, Leerstand ist ein Thema, wo es noch sehr viel Forschungsbedarf gibt. So viel ist mir klar geworden bei meiner Recherche. Und ich trage nun so ein paar Sachen, Fakten, Indizien zusammen, versteht das Ganze als eine Diskussionsgrundlage und wir wollen ja auch anschließend eine Diskussion mit euch allen führen. Christine hat schon gesagt, es sind eine Menge Initiativen vom Leerstandsmelder.de da, darunter auch eine Menge Experten zu dem Thema und ich kann euch nur bitten, bringt euer Wissen ein und oder auch an sowieso alle, tragt dazu bei, mit euren Fragen. Gut, starten möchte ich mit so ein paar Hinweisen zur Leerstandssituation in Deutschland und ich fange an mit einem Zitat vom Institut der Deutschen Wirtschaft, was ich ganz gut finde als Einstieg. Der deutliche Anstieg der Leerstandsraten in den 2000er Jahren deutet auf strukturelle Probleme hin, die sich belastend auf den Immobilienmarkt und auch auf die Gesellschaft insgesamt auswirken können. Ich habe das als Einstieg gewählt, denn ich finde es ganz gut, weil es vorsichtig formuliert ist und weil es aber auch über eine rein immobilienwirtschaftliche Betrachtungsweise auch eine gesellschaftliche Dimension mit in den Blick nimmt. Und ich glaube, diese vorsichtige Formulierung, die da gewählt wurde, ist auch angebracht, denn dieses Problem, Leerstand zu fassen, ist durchaus schwierig. Denn wenn man die vielen Analysen, die es durchaus gibt, zusammenfasst, hat man doch eher ein diffuses Bild insgesamt von der Lage. Das fängt schon damit an, wie Leerstandsdaten eigentlich erhoben werden. Es gibt da verschiedene Verfahren. Das fängt an bei der Abfrage der Einzeleigentümer, was eine sehr aufwendige Arbeit ist und deswegen oft gescheut wird. Sie ist recht teuer. Viele Kommunen scheuen das auch und auch viele Institute, die Erhebungen machen. Eine andere Art und Weise ist, Zähleranschlüsse auszuwerten, also von den Energieversorgern. Auch da gibt es eine ziemliche Unschärfe bei den Daten, die dabei rauskommen, weil nicht unbedingt jede Wohnung mit einem einzelnen Zähleranschluss versehen ist. Andere Methode ist die Meldedatenauswertung des Einwohnermeldeamtes, ebenfalls ungenau und auch sehr aufwendig und deswegen selten gemacht, sind Begehungen, wenn sowas stattfindet, dann meistens sehr punktuell. Also da werden Straßenzüge oder kleinere Quartiere abgegangen, aber keine ganzen Städte. Hinzu kommt, dass meistens nur für einzelne Gebäudetypen Daten erhoben werden. Also die einen interessiert die Wohnsituation, die anderen die Bürodaten, wieder anderen geht es ums Gewerbe. Es gibt ganz selten eigentlich eine umfassende Betrachtungsweise. Erschwerend kommt hinzu, hier habe ich mal diese Leerstandsentwicklung im Bereich jetzt der Büroflächen einfach mal gezeigt, um zu sehen, um nochmal anzuzeigen, warum jetzt auch dieses Zitat so besorgt klang. Wir haben einfach eine ganz große Zunahme, zumindest hier im Bereich der Büroimmobilien. Erschwerend kommt bei der ganzen Sache hinzu, dass es gar keine einheitliche Definition von Leerstand gibt. Ich habe mir mal hier eine rausgesucht, die ich recht gut fand für die weitere Diskussion. Das ist die Definition nach Angewelt. Wozu diese unterschiedlichen Definitionen von Leerstand führen, sieht man hier bei dieser Darstellung. Es gibt mal höhere Leerstandsraten, mal niedere Leerstandsraten, je nachdem, welche Definition man anwendet, was vor allem dazu führt, dass Projektentwickler gerne Leerstandsraten sehr niedrig auslegen, weil sie dadurch besser den Neubau begründen können. Und was ich jetzt vorstelle, ist die Definition nach Angewelt. Wie gesagt, das ist ein riesengroßer Immobiliendienstleister aus Deutschland, der international tätig ist mit 130 Mitarbeiterinnen. Und die unterscheiden folgendermaßen. Auf der einen Seite gibt es da die Fluktuationsreserve. Das ist sozusagen der Leerstand, der, wie Sie sagen, für das Funktionieren eines Immobilienmarktes notwendig ist, um sich an konjunkturelle Zyklen anzupassen. Also soll heißen einfach, es gibt halt Veränderungen, es gibt Leute, die ziehen ein, es gibt Leute, die ziehen aus und zwischendurch steht sowas leer. Es gibt einen latenten Leerstand, das sind die Flächen, die auf dem Markt sind, wo allerdings keine größeren Vermietungsprobleme zu erwarten sind. Der strukturelle Leerstand sind langfristig leerstehende Flächen und da sagen Sie, dass etwas als struktureller Leerstand gilt, wenn es in den letzten 5 Jahren durchschnittlich zumindest 50% nicht vermietet wurde. Und der Sockelleerstand sind die Flächen, die quasi vom Markt gefallen sind und gar nicht mehr ohne weiteres vermietbar sind, weil der Zustand einfach zu schlecht ist oder, man kann es auch anders ausdrücken, sie der Nachfrage nicht entsprechen. Nach dem Institut der Deutschen Wirtschaft kommt vor allem dem strukturellen Leerstand und dem Sockelleerstand eine besondere Bedeutung zu, weil sie halt eben ein Indiz für strukturelle Probleme auch sind. Eine andere Herangehensweise ist hier entwickelt worden vom Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik. Sie haben sich mehr mit der Frage auseinandergesetzt, wie kriegen wir eigentlich die Leerstände im Wohnungsbaubereich zu fassen. Da hat man nun geguckt auf den Stadtumbau. Also da war nun das Interesse, welche Leerstände sind eigentlich relevant für den Stadtumbau. Und das ist das, was Bernd vorhin angedeutet hat. Dabei handelt es sich oft um Flächensanierungen, die meistens zu dem Schluss kommen, wir müssen großflächig abreißen. Das ist natürlich auch eine Art und Weise, wie man das Problem in Anführungsstrichen lösen kann, aber es bedeutet andererseits natürlich auch eine unheimliche Ressourcenvernichtung. Denn man könnte ja durchaus noch anders mit diesen Leerständen umgehen, aber auch dazu später mehr. Ich fand diese Aufgliederung eigentlich ganz gut. Und deutlich vielsagender als diese groben Definitionen. Ich habe es noch ein bisschen erweitert. Dann dachte ich, ist es vielleicht noch ein bisschen aufschlussreicher. Ich habe zum einen mal bei dem am Markt angebotenen Wohnungen steht da jetzt. Also das ist da dieses Orangene auf der rechten Seite. Da müsste eigentlich oder kann man auch am Markt angebotenen Immobilien reinstellen. Noch die Fehlspekulationen hinzugefügt. Also wenn das spekulative Vorgehen des Investors halt eben nicht aufgeht und es deswegen zu Leerstand kommt. Ganz links habe ich noch die Kategorie Sonstiges eingeführt, das ist ja immer ganz gut. Und halt eben natürlich auch Leerstand aufgrund von Spekulation. Also sprich, ich lasse etwas leer stehen, weil ich davon ausgehe, dass es in 1-2 Jahren ich es teurer vermieten kann oder teurer verkaufen kann und dadurch mein Plus mache. Andere Sachen wie Privatisierung bedeutet ja in der Regel die Umwandlung von Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen, wo es der Fall ist, dass Gebäude leergezogen werden, um sie dann später, wenn das ganze Gebäude leer ist, in Eigentumswohnungen umwandeln können. Auch gerade das erlebt man oft bei Wohnungsmärkten wie in Hamburg, wo es eine sehr große Nachfrage gibt. Natürlich gibt es auch Modernisierung und Instandsetzungsmaßnahmen, die notwendig sind und oftmals schwierig in belegten Gebäuden durchzuführen sind. Ja, und was noch eine Sache ist, das ist vielleicht schon fast so banal, dass man denkt, da muss man gar nicht drauf hinweisen. Allerdings mir begegnet es doch immer wieder, dass oft diese unterschiedlichen Kategorien von Leerständen nicht zusammengedacht werden. Also wenn zum Beispiel Journalisten jetzt auf mich zukommen und über Wohnungsleerstand berichten möchten und ich fange dann an, von Büros zu sprechen, dann verstehen sie erstmal gar nicht den Zusammenhang. Aber eigentlich ist es ja klar, und das macht nochmal dieses Zitat deutlich, dass steigender Leerstand bei Büroimmobilien auch die Wohnungsknappheit in den Metropolen verschärft, weil natürlich überall da, wo ein Wohngebäude neu gebaut wird, und das hat ja Bernd gerade ausgeführt, dass das oftmals gemacht wird, am Bedarf vorbei keine Wohngebäude entstehen können. Nun mache ich einen kleinen Cut, weil wir es versprochen haben. Wir haben uns mal genau die ganzen Daten vom Leerstandsmelder angeguckt, und zwar für Hamburg, um mal zu schauen, wie sieht es jetzt eigentlich aus in der Stadt Hamburg. Naja, das Bild kennt vielleicht die einen oder anderen. So sieht die Seite aus von leerstandsmelder.de, wenn man auf Hamburg klickt. Das sind rund 700 Einträge dort. Und trotzdem ist das nur ein Bruchteil der Gesamtmenge, die in Hamburg tatsächlich leer stehen. Nun ist es auch nicht das Ziel vom leerstandsmelder.de, besonders gute Daten zu liefern, um eine vollumfängliche Betrachtung machen zu können. Insofern löst das jetzt auch nicht die Probleme, die ich vorhin angesprochen habe bezüglich der Leerstandserhebung. Worum es dem Leerstandsmelder geht, können wir vielleicht auch nachher noch mal ein bisschen reden, wenn es dazu Nachfragen gibt und das nicht schon klar ist. Auf jeden Fall haben wir uns das, was wir haben, mal vorgeknöpft, auch mit Hilfe von dem Unternehmen F&B, Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt hier in Hamburg. Vielen Dank dafür. Und Sarah hat das Ganze nochmal prima aufgearbeitet. Auch vielen Dank. Und das ist sozusagen das erste Diagramm, was man da mal rausziehen kann. Das ist nur eine Aufschlüsselung nach den Nutzungsarten. Und schon da sieht man, der größte Anteil, was hier ist, ist Wohnen. Das Gelbe ist Gewerbe, wo jetzt auch Büroflächen subsumiert sind. Und da sieht man schon die erste Diskrepanz. Die meisten Menschen, die Einträge machen auf leerstandsmelder.de, melden Wohnungen und nicht Bürogebäude. Klar, das ist wahrscheinlich bei den meisten auch eher in der Nachbarschaft. Was sie sehen und was sie mitbekommen, ist sehr verständlich. Aber da ist schon die erste große Verzerrung zur realen Situation zu sehen. Denn es stehen deutlich mehr Büroflächen leer in Hamburg als Wohngebäude. Also man spricht von 1,2 Millionen Quadratmetern Büroflächen, die leer stehen in Hamburg, und rund 2000 Wohnungen, das sind Zahlen vom Mieterbund. Wenn man bei 2000 Wohnungen 100 Quadratmeter ansetzt pro Wohnung, kommt man auf 200.000. Also es müsste ein ganz anderes Verhältnis sein. Deswegen mag ich eigentlich die nächste Darstellung schon viel, viel mehr. Das sind sozusagen jetzt Nutzungsarten absolut. Und da kann man sagen, eigentlich steht eine ganze Stadt leer. Allein bei den Einträgen auf leerstandsmelder.de. Das sind fast 400 Wohngebäude, rund 70 Bürogebäude, 76 Gewerbegebäude, 14 Schulen, ein Schlachthof, eine Kita, Altersheime, viele Läden, eine Videothek, ein Zollamt und so weiter und so weiter und so weiter. Also da kann sich jetzt jeder seine Vorstellungskraft mal bemühen und sich ausmalen, was man damit alles machen könnte. Hier sehen wir mal die Zahlen nach aufgedröselt öffentlich und privat. Blau ist öffentlich, rot ist privat, keine Angabe ist gelb. Also wir haben einen recht hohen Anteil von über einem Viertel, wo keine Angaben gemacht werden konnten. Auch hier, denke ich, sind die Zahlen nicht repräsentativ, weil ich glaube, der Anteil an privatem Leerstand ist noch deutlich höher. Aber was ich durchaus erwähnenswert finde, ist, dass mehr als 140 Gebäude der öffentlichen Hand leer stehen in Hamburg, was ich vor allem vor dem Hintergrund der Knappheit an Räumen, natürlich im Wohnungsbereich, aber auch im gewerblichen Bereich, also wir haben ja viele Gewerbetreibende, die auch darüber schimpfen, dass sie eigentlich gar keine Flächen mehr finden, zumindest nicht in der Innenstadt, dass da so viele Objekte dann leer stehen, schon beachtlich. Und auch interessant finde ich hier die Darstellung nach der Dauer des Leerstandes, wobei auffällt, dass über 70% der gemeldeten Daten für Hamburg länger als ein Jahr leer stehen. Also man kann ganz klar sagen, hierbei handelt es sich um langfristigen oder strukturellen Leerstand. So, nun komme ich zu den Ursachen. Da habe ich jetzt mal vieles zusammengetragen, was mir so begegnet ist. Und auch da hat uns Bernd Leutner von der Firma F&B geholfen und erstmal darauf hingewiesen, naja, nun jedes Gebäude hat einen Gebäudezyklus. Es wird erstmal geplant, es wird gebaut, der Bauzustand verschlechtert sich über die Zeit und irgendwann muss es abgerissen werden, neu gebaut werden oder halt eben instand gesetzt werden. Und es gibt Erklärungsmodelle, sogenannte Filtering-Theorie, die das heranzieht, um Leerstände zu erklären. Ich denke aber, das ist zu kurz gegriffen, denn natürlich hängt das nicht nur von dem Zyklus des Gebäudes ab, sondern hat sehr viel mit den Rahmenbedingungen auch zu tun, wie zum Beispiel sich ändernde Marktverhältnisse. Hier sind nur mal drei Beispiele vermerkt. Es gibt natürlich weitaus mehr. die dazu beitragen, dass ein Gebäude leer steht. Also man muss, wenn man das verstehen möchte, sehen, dass es eigentlich eine Überlagerung ist des Gebäudezykluses mit den veränderten äußeren Rahmenbedingungen. Und natürlich kommt hinzu auch das Verhalten des Eigentümers, also wie er entscheidet. Einige Faktoren, die jetzt das Handeln der Eigentümerinnen betreffen, in dem Bereich ist, also Bernd hat es ausführlich dargestellt, spekulative Interessen. Ganz oft, das passiert uns auch bei unserer Arbeit immer wieder, dass nun gerade kleinere Eigentümer sagen, ich habe einfach schlicht und ergreifend kein Geld, um das Gebäude wieder in einen Zustand zu bringen, dass ich das vermieten könnte. Eigentümer haben auch Eigenbedarf, vielleicht ist das noch sehr lange hin, lassen was leer stehen für ihre Kinder womöglich und sagen, ich will da gar niemanden reinsetzen. Ganz krasses Beispiel ist mir in Wien begegnet, es sind ja auch Leute aus Wien hier, wo es ja so ist, dass es dort sehr viele Mietverträge gibt, noch im Wohnungsbereich, bei denen die Miete nicht erhöht werden kann, solange dieser Vertrag besteht. Das heißt, viele Leute haben Wohnungen seit Jahrzehnten und zahlen denselben Mietpreis und die lassen sie auch gerne mal leer stehen, weil sie das für ihre Kinder sozusagen vorhalten. Also absurde Situation. Ja, es ist schlicht und ergreifend kein Interesse an Vermietung. Das ist uns auch passiert in Hamburg, dass es Eigentümer gab, die gesagt haben, ja, ach, ich habe so viel Immobilien, das ist auch irgendwie ganz schöner Verwaltungsaufwand, wenn ich mich da jetzt drum kümmern würde, die alle vermieten zu wollen. Das sind natürlich Leute, die nicht darauf angewiesen sind, damit jetzt nur Geld zu verdienen. Es ist aber auch teilweise so, gerade in Einzelhandelszonen, also wo unten im Erdgeschoss zum Beispiel lukrative Geschäfte drin sind, dass man das obere ganz leer stehen lässt, weil man so eine hohe Rendite mit diesen Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss hat. Anstehende Projektentwicklung, naja, das kann sowas sein, wie ich es eben schon gesagt habe, dass ich eigentlich ein Gebäude leer ziehen möchte, weil ich damit eine umfassende Sanierungsmaßnahme oder Umbaumaßnahme vorhabe und es deswegen leer ziehen muss. Auch nicht selten sind Zwangsversteigerungen. Ein ganz populäres Beispiel ist da zum Beispiel gerade in Hamburg der Pranzhof, wo ein Investor gescheitert ist mit seinem Vorhaben dieser Immobilie und die jetzt mehr als dem Doppelten des geschätzten Marktwertes versteigert werden soll, was natürlich nicht funktioniert, weshalb es seit Jahren leer steht und wahrscheinlich auch noch eine Weile leer stehen wird. Naja, und darauf bin ich eben schon eingegangen, die beabsichtigte Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, wo nach und nach Wohnungen leergezogen werden, bis das ganze Haus dann umgewandelt wird und dieselben Wohnungen verkauft werden. Der Blick auf die äußeren Rahmenbedingungen ist ein bisschen umfassender. Also da gibt es natürlich zum einen diesen Strukturwandel, der diese fatale Kette auslösen kann vom Bevölkerungsrückgang, Abwanderungsbewegungen. Das wurde diskutiert unter dem Thema schrumpfende Städte, vor allem in Ostdeutschland. Großes Thema gewesen und ja auch behandelt, wo halt nicht selten mit genau diesen Massenabrissen reagiert wurde. Beschäftigungsrückgang kann auch stattfinden ohne Strukturwandel. Was mir begegnet ist im Bereich der Büroimmobilien, dass immer wieder auf die geplatzte IT-Blase während der Beginn der 2000er Jahre verwiesen wurde, wo sehr viel gebaut wurde, was dann eigentlich gar nicht mehr gebraucht wurde, was allerdings fertiggestellt wurde, nachdem die Blase geplatzt war. Nachlassende Kaufkraft ist natürlich auch so eine Sache, die vor allem Gewerbeimmobilien betrifft, dass einfach sich es nicht mehr lohnt, Einzelhandel zu betreiben an gewissen Standorten. Es verändern sich Wohnansprüche. Das betrifft jetzt vor allem Gebiete im ländlichen Bereich. Also darunter haben viele Kommunen zu leiden, dass neue Einzelhausgebiete ausgewiesen werden und viele Leute abwandern aus den Mittelstädten, weil sie lieber draußen sich ein Häuschen bauen. Verändertes Konsumverhalten ist jetzt wieder was mehr Gewerbeimmobilien betrifft. Die zunehmende Verschiebung hin zu Filialbetrieben bedeutet auch, dass es ganz andere Ansprüche gibt an Einzelhandelsflächen und deswegen viele kleine Läden, gerade in 2B-Lagen, überhaupt nicht mehr nachgefragt werden. Bei Büroimmobilien haben wir auch veränderte Ansprüche an Ausstattungsstandard, diese ganze IT-Technologie, wo 60er-Jahre-Gebäude überhaupt nicht mit ausgestattet sind, aber auch Ansprüche an Repräsentation, Niemand möchte mehr heute in so einem 60er-Jahre-Betonding residieren, sondern Glas und Stahl ist heutzutage angesagt. Auch deswegen ziehen viele um. Und aufgrund der hohen Rate an Neubauten gibt es einfach keine Verwendung mehr für die Altbauten. Ja, und zu den Sonderfällen oder Einzelfälle habe ich nun auch noch reingenommen, denn das ist eine, sage ich mal, Erkenntnis, die auch aus der ganz praktischen Arbeit sozusagen resultiert. Es lässt sich vieles auch nicht wirklich strukturell erklären, sondern vieles sind auch individuelle Faktoren. Also Schadstoff- und Lärmemissionen ist so eine Sache. Da gab es gerade einen großen Artikel in der Süddeutschen über Bahnverkehr im Rheinland, ne, wo einfach durch zunehmenden Güterbahnverkehr so eine Lärmemission entsteht, dass keiner mehr in den alten Fachwerkhäusern eigentlich wohnen kann. Es gibt Baustopps wegen Erbstreitigkeiten, übrigens auch dann so eine Sache, wo man oft Kommentare auf leerstandsmelder.de lesen kann. Manchmal sind es Denkmalschutzauflagen, die auch zu Leerständen führen, weil sie einen Umbau sehr teuer machen oder ganz ausschließen. Auch in Hamburg ein großes Problem ist die Nutzung von Wohnungen als Ferienwohnungen, weil sich damit einfach mehr Geld machen lässt. Und ja, öffentliche Hand, das hatte auch Bernd angesprochen, hat halt oft so eine Vorsorgehaltung. Also das heißt, dann sagt so eine Schulbehörde mal, naja, wir wissen ja gar nicht, ob die Schule vielleicht in 20 Jahren nochmal gebraucht wird oder in 10. Wir behalten die mal vor und denen fällt dann halt auch nichts Besseres ein, als sie leer stehen zu lassen. Nun kann man sich ja fragen, okay, es gibt diese vielen Leerstände, aber warum macht man damit nicht was anderes? Also ich kann ja auch im Wohngebäude zum Beispiel prima zwischennutzen oder wie hier das Gängeviertel ja auch gerade jede Menge Ateliers in eigentlich Wohnungen eingerichtet hat und das da ja auch dazu führt, dass es sozusagen eine sehr intensive alternative Nutzung gibt. Da ist es so, dass es eine Menge Gründe gibt, warum Eigentümer ihre Immobilien nicht unterhalb der üblichen Marktkonditionen zur Verfügung stellen möchten. Das hat einerseits viel mit Steuerabschreibungen zu tun. Das hat André Holl mal wunderbar herausgearbeitet. Er hatte das damals übertitelt mit dem Titel Das Geschäft mit dem Leerstand und ist da, glaube ich, ein bisschen missverstanden worden. Man kann definitiv sagen, ein leerstehendes Gebäude lohnt sich für den Eigentümer nicht. Ausnahme sind natürlich erfolgreiche Spekulationen, aber in der Regel rechnet sich ein Leerstand nicht und da helfen auch keine Steuerabschreibungen. Aber aufgrund von Steuerabschreibungen ist es vielfach nicht attraktiv für den Eigentümer, seine Immobilie unterhalb der Mieterwartungen zur Verfügung zu stellen. Das ist eine ganze Reihe von Faktoren, auf die ich jetzt nicht en Detail eingehe. Vielleicht, wenn es dazu nachher noch Rückfragen gibt, gerne. Das eine sind halt eben Verlustzuschreibungen, also das heißt, ich mache eine Miese mit meinen Vermietungen, weil ich mehr investiere, als ich durch die Mietpreise reinhole, dann kann ich das von der Steuer abschreiben. Ich kann auch einen Substanzverlust durch die Alterung in der Höhe von 2% abschreiben pro Jahr. Dann wichtig sind die Buchungswerte, das heißt, also die Immobilie hat einen gewissen Wert, der in den Büchern geführt wird, würde ich das unter dem kalkulierten Mietpreis vermieten, würde der Buchungswert zurückgehen und auch mir meine Konzernbilanz verhageln. Und die sogenannten Beleihungswerte, das bedeutet einfach, wenn ich einen Kredit aufnehmen möchte, hat das dasselbe zur Folge. Die Banken bewerten den Wert eines Gebäudes nach den langfristig zu erwartenden Mieteinnahmen. Und das heißt, ich kann, wenn ich das unter dem Mietniveau, was angesetzt wird, vermiete, einfach nicht entsprechend hohe Kredite darauf aufnehmen. Ja, weitere Gründe, die uns gerade in der praktischen Arbeit immer wieder begegnen, wenn wir mit Eigentümern sprechen und versuchen, sie dafür zu überzeugen, dass ihr Gebäude doch auch prima zwischengenutzt werden könnte, weil es ja leer steht, ist zum Beispiel, dass sie sagen, das ist schlicht und ergreifend ein zu hoher Verwaltungsaufwand. Das begegnet uns vor allem bei der öffentlichen Hand oft das Argument, dass die sagen, naja gut, da muss ich auch einen Hausmeister hinschicken, wir müssen trotzdem irgendwie eine Art von Nutzungsvereinbarung treffen, wir müssen da nach dem Gebäude schauen, das macht alles viel zu viel Arbeit, das rentiert sich nicht. Das hat natürlich auch damit was zu tun, dass viele da unterbesetzt sind und in Anführungsstrichen Wichtigeres zu tun haben mit ihrer Zeit. Anderes Argument vor allem von Privaten ist, ihr macht mir den Marktpreis kaputt, also sprich, ich kann das nie wieder regulär vermieten, wenn ich euch da jetzt günstiger reinlasse. Die ganz klassische Angst, ihr geht nicht wieder raus. also quasi Angst vor Besetzung oder halt eben Angst einer Abwertung der Immobilie durch die Nutzung. Und es ist natürlich auch klar, wenn der Eigentümer eigentlich gerne einen regulären Mieter finden möchte, ist es schwierig, ein Objekt zu vermieten, wo jemand drinnen ist. Und ein ganz anderer Grund ist, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ein Umbau ist notwendig, aber zu teuer. So, dass es halt eben dazu führt, dass leerstehende Gebäude in Kauf genommen werden, weil es sich nicht lohnt. Und wenn man daran was ändern möchte, gilt es halt eben einfach Anreize zu schaffen für Eigentümer oder halt eben den Druck zu erhöhen. Also sprich die Rahmenbedingungen etwas zu justieren, dass sich auch eine Vermietung zu Konditionen lohnt, die unter dem angenommenen Marktwert sind. Aber warum ist das eigentlich so wichtig? Und da gehe ich oft, argumentiere ich oft damit gerne, dass Leerstände natürlich einerseits ein Problem sind, aber auch ein unheimliches Potenzial dastehen. Nämlich wenn man sie als Ressource versteht. Als Ressource zum einen für die Stadtentwicklung, für die Stadtteilentwicklung, aber vor allem auch für die Stadtbevölkerung, für die Menschen, die nämlich, also wo es viele gibt, und ich glaube, das ist auch zunehmend, das hat auch damit zu tun, dass wir Verschiebungen haben auf dem Arbeitsmarkt hin zu, dass immer mehr Menschen auf Selbstständigkeit angewiesen sind, immer mehr ihre eigenen Ideen umsetzen möchten und wollen und auch müssen aus ökonomischen Gründen und dafür Raum brauchen. Also dass es immer mehr Menschen gibt, die eigentlich genau das nachfragen, Immobilien zu nutzen unterhalb der herkömmlichen Mietkonditionen. Ich glaube, ganz zentral ist auch der Begriff Recht auf Stadt dabei, denn Leerstand bedeutet natürlich auch einen Ausschluss, also die Nichtzugänglichkeit von Immobilien, obwohl sie gebraucht werden, gerade für Obdachlose oder halt günstiger Wohnraum, günstige Gewerbeflächen, ist da ganz zentral, um das zu erklären. Was mir aber auch ganz wichtig ist, weil es, glaube ich, bisher noch nicht so oft diskutiert wird und weshalb der Begriff Ressource auch ganz wunderbar passt, ist eine ökonomische Dimension des Leerstandes. Nicht nur, dass Leerstand auch beheizt wird und unglaubliche Mengen an Energieflöten gehen, weil die Eigentümer da sozusagen die Substanz schützen möchten und man es da vielleicht wärmer hätte als wir hier manchmal im Gängeviertel, ist es so, dass noch viel mehr Energie in den Gebäuden steckt, und zwar die sogenannte graue Energie. Das ist die ganze Energie, die dafür notwendig ist, die Materialien zu fördern, zu veredeln, zu transportieren und so anzuordnen, dass dabei letztendlich ein Gebäude rauskommt. Und ich glaube, das ist noch ganz stark unterbewertet, und ich bin sehr froh darüber, dass das jetzt eigentlich so im Fachdiskurs, zumindest im stadtplanerischen Fachdiskurs, so langsam immer mehr Bedeutung gewinnt. Deswegen habe ich dieses Zitat da an die Wand geworfen. Ich lese es jetzt nicht vor. Es ist von Muck Petzelt, der den deutschen Beitrag zur Architekturbiennale in Venedig kuratiert hat und das Ganze unter dem Überbegriff Reduce, Reuse, Recycle gesetzt hat, also Begriffe aus der Abfallwiederverwertungswissenschaft, kann man sagen. Und er kommt zu dem Schluss, wegen dieser ganzen Energie, die darin gebunden ist in den Gebäuden, ist eigentlich der geringste Eingriff, der zu einer Wiedernutzung führt, der nachhaltigste. Muck Petzelt als Architekt hat er nun natürlich in erster Linie architektonische Eingriffe im Blick gehabt. Übrigens, kleine Randbemerkung, so ein Thema, so eine Auseinandersetzung, die gerade bei uns im Gängeviertel ganz zentral ist. Also wir kämpfen schwer darum, dass möglichst wenig Wärmedämmung hier draufkommt und möglichst viel historische Bausubstanz erhalten bleibt und auch sichtbar bleibt, weil es gibt mittlerweile ganz andere Verfahren, um diese Gebäude energieeffizienter zu gestalten. Aber wie man solche Gebäude auch auf einer anderen, weniger baulichen Ebene umnutzen kann und sozusagen mit minimalen baulichen Eingriffen eine andere Funktion und einen ganz anderen Wert in dem stadtgesellschaftlichen Gefüge zuwerten kann, damit haben wir uns mit diesem Buch auseinandergesetzt, was du schon angesprochen hattest, Secondhand Spaces, was ich zusammen mit Daniel, der sitzt da hinten, der ist auch hier, und Sarah und noch Olli, der heute nicht hier ist, herausgebracht habe. Naja, wen es interessiert, ihr könnt da einen Blick reinwerfen. Auf jeden Fall geht es einfach darum, welches Potenzial leerstehende Gebäude für, naja, die individuellen Utopien der Menschen beinhaltet, und das bringt Martina Baum auch in dem Buch ganz wunderbar auf den Punkt, und das möchte ich nun mal gerne vorlesen, nämlich: für eine nachhaltige Stadtentwicklung scheint der haushältische Umgang mit Ressourcen, zu denen auch der Gebäudebestand zählt, ohne Alternative. Der Bestand ist dabei allerdings nicht nur als eine stoffliche und wirtschaftliche Ressource zu werten, was schon sehr viel wert ist, sondern auch als wichtiger Baustein, der die Stadt selbst zu einer Ressource für neue Entwicklungen und Lebensstile macht. Die Gebäude verfügen über einen gesellschaftlichen und relationalen Wert und stellen Möglichkeitsräume dar. Wie sowas aussehen kann, sieht man ja unter anderem ganz gut am Gängeviertel. So, jetzt habe ich nochmal zusammengetragen, welche Maßnahmen gegen Leerstand aus meiner Sicht eigentlich ergriffen werden können. Zum einen, denke ich, sind da Veränderungen bei der Baugesetzgebung ganz relevant. Also wenn ich was umnutzen möchte, denke ich, gilt es darum, da einfach Vorschriften abzubauen, die dem oftmals entgegenstehen. Es ist zum Beispiel so, wenn ich einen Nutzungsänderungsantrag stelle, ist jetzt sehr formell, und damit zum Bauamt gehe, ist das genau dasselbe Formular, wie wenn ich neu bauen möchte. Man kreuzt nur oben Nutzungsänderung an und muss dann trotzdem alles nachweisen. Das geht hin bis zur Kampfmittelräumdienstuntersuchung. Wie viel möglich eigentlich wäre, auch dazu, also bei der Umnutzung, bei der Umwandlung von Gebäuden, auch gerade von Bürogebäuden zu Wohngebäuden, hat die Studie Redevelopment untersucht, und die ist eigentlich zum Schluss gekommen, dass gerade viele Bürogebäude aus den 60er Jahren unheimlich sich gut eignen für einen Umbau, sich das allerdings in den meisten Fällen nicht lohnt für den Eigentümer, gerade eben, weil die Anforderungen sehr hoch sind und natürlich auch aus den Gründen, die Bernd angeführt hat, weil es einfach gewisse Renditeerwartungen gibt. Also ich denke, dass man dadurch geänderte Rahmenbedingungen gerade im baulichen Bereich viel verändern kann. Auch, denke ich, könnte man dahin übergehen, die Anforderungen der Energieeinsparverordnung im Falle von Umwandlung etwas zu reduzieren, denn in den Gebäuden steckt ja quasi eine Menge graue Energie, die ich ja weiter nutze. Das heißt, man könnte also durchaus, denke ich, einen Kompromiss treffen und sagen, ich habe nicht so hohe Anforderungen an die Energiebilanz des laufenden Betriebes. Auch das würde diese Umwandlung deutlich attraktiver machen. Es gibt Förderprogramme, zum Beispiel im Frankfurter Bahnhofsviertel, die sowas explizit gefördert hat, wo es leider als negativen Nebeneffekt auf der sozialen Ebene zu Gentrifizierungsprozessen kam. Also ich möchte nochmal dazu sagen, dass wenn man solche Maßnahmen ergreift, es natürlich auch immer gilt, Stadt als Ganzes zu denken und auch soziale Maßnahmen zu treffen, die solche Verdrängungsprozesse dann eingrenzen oder verhindern im Idealfall. Wo ich interessanterweise bei vielen wirtschaftlichen Studien drauf gestoßen bin, ist, dass auch viele sagen, die korrekte Ermittlung der Leerstandsraten, was ich eingangs erwähnt hatte, würde auch in vielen Fällen dazu beitragen, dass Neubauten verhindert werden, die eigentlich gar nicht gebraucht werden. Damit würde man Leerstand im Neubaubereich reduzieren können. Eine andere Variante, was wir hier in Hamburg haben, ist das Wohnraumschutzgesetz. Das wird gerade aktuell verschärft. Es ist im Kern eigentlich eine ganz gute Sache. Die Verschärfung sieht vor, dass Leerstand nach 3 Monaten meldepflichtig ist, kann Strafen bis zu 50.000 Euro nach sich ziehen. Die Realität sieht allerdings leider so aus, dass die Bezirke gar nicht in der Lage sind, wegen geringer personeller Besetzung das alles zu überprüfen, dem nachzukommen. Und außerdem haben die Eigentümer in manchen Fällen auch wunderbare Tricks, sich da vor zu schützen. Also dann wird halt mal gestrichen nach 3 Monaten, das gilt als Sanierungsmaßnahme, dann fangen die wieder von vorne an. Eine soziale Erhaltensverordnung, wie das ja auch oft in der Diskussion ist, auch gerade hier in Hamburg, hat zumindest den Vorteil, Leerstand aufgrund der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen einzudämmen, zumindest in gewissem Maße. Und eine andere Maßnahme kommt aus Niederlanden, das finde ich ganz interessant, das haben die eingeführt 2011, und zwar ist es dort so, dass man nur noch dann neu bauen darf, wenn man an anderer Stelle Leerstand beseitigt. Den Gedanken finde ich ganz gut. Wenn das natürlich bedeutet, dass ich an anderer Stelle irgendwas einfach abbreche, finde ich es schlecht. Wenn es aber bedeutet, dass ich vielleicht Gebäude umwandle in der Art und Weise, wie wir es gerade angedacht haben, oder halt eben zu anderen Konditionen zur Verfügung stelle, dann finde ich, kann das ein sehr interessanter Gedanke sein. Ein anderer guter Gedanke kommt von Angelus Eisinger und Jörg Seifert. Die haben hier an der HCU in Hamburg gelehrt. und auch ein Buch veröffentlicht und darin denken sie über einen Recycling-Aufpreis nach. Da fällt mir gerade ein, ich könnte eigentlich mal weiterschalten. Genau. Das skizzieren sie folgendermaßen: Vielleicht sollte man über die Einführung einer Gebühr nachdenken, die mit der Baugenehmigung zu bezahlen wäre und die die Wiederverwertung des Gebäudes nach seiner Stilllegung abdeckte. Also über etwas Vergleichbares wie den impliziten Recyclingaufpreis, den wir beim Kauf eines Autos bezahlen. Ich finde das eigentlich sehr gut, weil man da wirklich diesen ganzen Zyklus einer Immobilie mitdenkt. Nun gut, ein Auto, wie lange fährt man ein Auto? Ich weiß es nicht, 15 Jahre. Bei Gebäuden sind das manchmal schon 40 Jahre, also andere Dimensionen, in denen man da denkt. Aber ich glaube, vom Ansatzpunkt her eine gute Sache. Ja, derzeit im Gespräch ist eine Reform der Grundsteuer. Das ist auch nochmal eine sehr komplexe Sache. Ich habe mich da versucht, so ein bisschen einzulesen. Der Hinweis kam von Birgit Kaspar, die einen Leerstandsmelder auch für Frankfurt betreibt. Sie ist auch hier. Ja, hallo, genau. Du hattest dasselbe Problem, hast das auch nicht so schnell durchstiegen. Also auch wieder für sich eine Wissenschaft. Auf jeden Fall, es steht wohl eine Grundsteuerreform an und es gibt eine Initiative, die sich dafür einsetzt, die Besteuerung des Gebäudes, also auf die Besteuerung der Gebäude zu verzichten und nur noch Grund und Boden zu besteuern, weil sie davon ausgehen, dass dann der Eigentümer das Interesse hätte, die Fläche, die besteuert wird, intensiver zu nutzen ist und das deswegen Investitionen in den Gebäudestand fördern würde, was wieder eine intensivere Nutzung nach sich ziehen würde. Also okay, sehr komplex, aber auf jeden Fall, dort geht die Debatte auch viel um den Leerstand. Eine Forderung oder eine Idee, die wir so oft so salopp mal formulieren, wäre die Besteuerung zumindest vom spekulativen Leerstand. Kann man ja mal drüber nachdenken. Da fängt wahrscheinlich das Problem schon dabei an zu bewerten, was denn nun in dem Einzelfall wirklich spekulativer Leerstand wäre. Aber vielleicht würde es ja dazu führen, dass so mancher Investor etwas vorsichtiger würde und der Immobilienmarkt in Deutschland auch nicht mehr so beliebt wäre als Investitionssphäre. Naja, und immer wieder angeführt ist die Entkriminalisierung von Hausbesetzungen, weil wir denken, auch einfach dadurch würde natürlich der Druck erhöht auf Eigentümer, ihre Gebäude lieber zu nutzen. Ich denke, das ist gar nicht so abgefahren, diese Forderung, wie das viele vielleicht empfinden. Denn wenn wir mal nach Niederlanden gucken, da war es vor wenigen Jahren ja noch so, dass nach einem Jahr des Leerstandes Wohngebäude besetzt und genutzt werden konnten. Und noch heute ist es gängige Praxis, gerade auch in Zürich, dass Gebäude, die leer stehen, besetzt und genutzt werden können, bis der Eigentümer glaubhaft nachweisen kann, dass er sanieren und nutzen möchte. Das schließt ein, geht sogar so weit, dass er nachweisen muss, dass er die Finanzierung geregelt bekommen hat. Bitte? Ja, das überrascht mich nicht. Also in Niederlanden wurde es ja auch abgeschafft, diese Regelung. Und in England war es ja, glaube ich, auch zumindest besser die Situation als in Deutschland. Man konnte sich darauf berufen, als Wohnrecht, als Menschenrecht und damit zumindest einige Zeit gewinnen. Auch diese Gesetzesgrundlage wurde gerade abgeschafft. Also wenn das gerade geändert wird, ist wunderbar. Das passt zur Zeit, ist natürlich nicht wunderbar. Aber es passt ins Bild. Genau, danke für den Hinweis. Ja, und die Einrichtung von Vermittlungsagenturen, das ist nur eine Sache, da habe ich sehr viel Erfahrung in meiner praktischen Arbeit, denn mit Daniel, Sarah und Olli, die wir zusammen dieses Buch geschrieben haben, wir betreiben auch die ZZZ in Bremen, das ist eine Zwischennutzungsagentur, wo wir zwischen Eigentümern und Nutzern vermitteln, gerade auch im Bereich von baulichen Einschränkungen nach Wegen suchen, wie die zu überwinden sind. Da hilft uns gerade auch das Temporäre, weil man da viel eher bei den Genehmigungsbehörden was über Duldungen ausmachen kann. Und so haben wir auch so manches Projekt nun schon realisiert, wo die Zwischennutzung eigentlich der Türöffner für eine langfristige Nutzung war. Also ich weiß, dass Zwischennutzung gerade auch in Hamburg nicht in so einem guten Licht stehen und auch aus gutem Grund. Gerade hier im Gängeviertel haben sich viele Menschen zusammengetan und dieses Ensemble hier besetzt, weil sie die Schnauze voll hatten von Zwischennutzung und immer wieder vertrieben zu werden. Ich glaube, dass es aber auch ein konstruktives Instrument sein kann. Ganz wichtig allerdings, das zeigt unsere Erfahrung, ist halt tatsächlich eine Agentur, so eine Art Übersetzung zwischen den vielen beteiligten Akteuren und die halt eben gerade dazu beiträgt, auch halt eben gesetzliche Hemmnisse zu überwinden, so ein bisschen wie diese Frage, die Bernd vorhin auch diskutiert hat, was tun wir eigentlich zwischendurch, also bis wir da mal weitergekommen sind. Ja, vielen Dank, sage ich an dieser Stelle, für diese kleine Tour de France der Leerstandsbetrachtung und gerne jetzt in der Diskussion die ein oder andere Frage noch klären, die vielleicht aufgekommen ist. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören.
Heute haben wir den Mitschnitt vom Lehrgang, dem Kongress des Leerstandsmelders, der vom 22. März bis 24. März im Hamburger Gängeviertel stattgefunden hat. Wir haben bereits gehört den ersten Vortrag vom Freitagabend von Bernd Belliner, Wahre Wohnraum, und dann im Anschluss den zweiten Vortrag des Abends, Leerstand und Nutzen, von Michael Ziel, das bin ich. Und jetzt hören wir noch die sehr interessante Diskussion, die sich nach diesen beiden Vorträgen mit dem Publikum ergeben hat.
Genau, danke Michael. Ich habe das Gefühl, also wir wollen ja am Ende dieses Kongresses eine Art, soll ja eine Art Manifest entstehen, dass da schon eine ganze Menge Bausteine drin sind. Du hast schon ziemlich viel vorgearbeitet. Ich möchte nochmal zwei Zitate der beiden Vorträge, die mich besonders beeindruckt haben, wiederholen. Einmal von Bernd, der meinte, Wohnungsmarkt braucht Wohnungsnot. Das fand ich ganz beeindruckend. Und auch von Michael, dass Leerstand sich nicht lohnt. Und eigentlich ist es ja auch immer so ein Mythos vielleicht, auch dass so viel spekulativ leer steht. Aber dass es im Prinzip nicht lohnenswert ist, finde ich, ist auch nochmal eine sehr deutliche Aussage, die man natürlich auch immer wieder auf den Einzelfall hin überprüfen muss. Gibt es jetzt ganz konkrete Fragen oder beziehungsweise auch unkonkrete Fragen, aber gibt es Fragen an die Vortragenden?
Also mich hat die Frage interessiert, also ich bin Reto Keller aus Basel, mich hat die Frage interessiert, Herr Belliner, Sie haben da die Fahrräder verglichen mit der Gebäudeproduktion und ob Sie da noch mehr darüber, also da sagen können, weil ich weiß nicht so viel darüber, obwohl ich selber Architekt bin. Also es gab ja in den 20er Jahren unter den Modernisten so diese Tendenz, die Architekturproduktion zu industrialisieren, ne? Und das war so damals die Zauberformel, um die Gebäude günstiger zu machen. Können Sie da noch mehr darüber sagen, weil mich interessieren Zauberformeln, um Gebäude günstiger zu machen.
Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Sie haben natürlich völlig recht, dass sich auch beim Bau von Gebäuden viel geändert hat. Auf jeden Fall, und eben der Versuch der Automatisierung, Plattenbauweise wäre sowas, was man im Alltag kennt, den Versuch dargestellt hat, eben die Automatisierung, die wir in allen anderen Bereichen der Warenproduktion haben, auch beim Bau durchzuführen. Was alle, die ich dazu gelesen habe, die sich auskennen, betonen, ist, dass es eben prozentual von der Tendenz her nicht annähernd so erfolgreich war im Bereich des Bauens, Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen wie in allen anderen gängigen Produktionen. Und das ist das Entscheidende. Auf jeden Fall hat sich das Bauen verändert. Also das muss man wirklich betonen und deswegen danke für den Kommentar, für die Nachfrage. Aber gerade wenn man so Beispiele hat wie ein Fahrrad. Ja, ich nehme extra Fahrrad, weil Autos, oder eigentlich ist Auto auch gut. Ja. Auto vor 100 Jahren war ein riesiger handwerklicher Aufstand und jetzt bauen die Maschinen. Ja. Da ist der Anteil der Arbeitskraftkosten, die da reingeht, ganz gering. Und beim Bauen ist er eben immer noch relativ hoch. Und das ist der politökonomische Grund, warum, wenn man es nur für den Markt und nur nach Marktgesetzen macht, das Häuserbauen, man immer eine schlechtere Rendite hat als bei allen anderen Produkten. Weil Arbeitskraft immer teurer ist als Maschinisierung. Maschinen setzt man ja ein, damit es billiger wird. Und das ist der Grund, warum niemand investieren wird in bezahlbaren Wohnraum, weil man damit eben weniger Geld verdienen kann als mit allem anderen, worin man investieren kann. Das war so der Punkt, warum ich das stark machen wollte. Dass sich das Bauen geändert hat, völlig richtig, klar. Aber eben nicht annähernd so wie andere Produktionen. Ist das so der Punkt? Laufzeitverlängerung ist ein anderer Aspekt. Laufzeitverlängerung wurde gerade angesprochen. Genau. Der Gebäudezyklus, genau. Die Abschreibung, die Michael ja auch erwähnt hat, von 2% pro Jahr heißt ja, man rechnet mit einem Lebenszeitzyklus von 50 Jahren bei Gebäuden. Und Immobilienwirtschaft argumentiert, es ist viel zu lang. Wir würden gerne genau diesen Zyklus verkürzen. Schneller weg damit, schneller abschreiben, schneller neu bauen, aber eben nicht bezahlbaren Wohnraum, sondern Luxuswohnraum, Shopping-Malls, Bürogebäude, die auch genutzt werden, im Gegensatz zu Frankfurt, wo fast 20%, das weiß Birgit genauer als ich, leer stehen. Also das ist ein anderer Punkt. Das ist klar, die Verlängerung wäre eine super Angelegenheit, widerspricht aber gerade wiederum der Kalkulation. Denn der schnellere Umschlag bei bestimmten Gebäuden, immer nur bei denen, mit denen man viel Geld verdienen kann, ist rentabler, als eben die Sachen lang zu nutzen, so wie es Michael völlig zu Recht gefordert hat.
Naja, und ganz kurz noch die Ergänzung, was natürlich auch noch erschwerend hinzukommt, ist, dass natürlich auch die Industrie und natürlich auch Architekten Interesse an Neubauten haben. Also die möchten gerne abreißen und neue Materialien verbauen, die sie herstellen, und Architekten möchten neu planen. Insofern gilt dieser Muck Petze teilweise auch als Nestbeschmutzer, dass der das mal überhaupt ausgesprochen hat und an die große Glocke gehangen hat, wie sinnvoll eigentlich eine Nutzungsdauerverlängerung wäre.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Katrin Lomscher. Ich komme aus Berlin, bin dort Mitglied des Abgeordnetenhauses und baupolitische Sprecherin der Linken. Wir haben hier gerade unser Bundestreffen von den Bau- und Wohnungspolitikern. Insofern sind wir ein paar mehr. Erstmal schönen Dank an euch. Also ich sehe heute das Projekt, komme in die Gänge das erste Mal und bin sehr beeindruckt. Es ist schon lange in die Gänge gekommen. Was mir jetzt wichtig war bei dem letzten, was Sie gesagt haben, also alle Baubeteiligten haben ein Interesse daran, in dem Prozess Geld zu verdienen. Also nicht nur mit dem Produkt, sondern auch während der Erstellung desselben. Also wenn man über Maßnahmen gegen Leerstand oder Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit nachdenkt, dann muss man natürlich auch sozusagen über die Regeln, wie denn die jeweiligen Beteiligten vergütet werden, nachdenken. Also die Honorarordnung für Architekten richtet sich das Honorar ja auch nach den Baukosten. Also ist logisch, dass es sozusagen mehr Honorar gibt, wenn es teurer wird. Ist sozusagen auch ein Thema, was man mitdenken muss. Was mir auffällt, ist, dass bei allen Initiativen der Leerstandsbekämpfung die öffentliche Hand, und das haben Sie vorhin sehr schön gesagt, sie ist eher tendenziell auf der Seite der Investoren als auf der Seite, ich sage jetzt mal ein bisschen poetisch, der Nachhaltigkeit. Deshalb ist es auch in Berlin, ist die gleiche Erfahrung, Behörden unterstützen solche Projekte eher nicht und sind auch in ihrer gesamten Struktur daran gehindert. Sie haben sozusagen das Problem, dass sie immer mehr ausgezehrt sind. Also in Berlin speziell gibt es eine totale Überalterung, totalen Personalabbau, totale Desillusionierung. Die Leute sagen, sie haben sozusagen gar nicht den Nerv, sich mit bestimmten Neuigkeiten zu beschäftigen. Und deshalb ist für mich die eigentlich interessante Frage, wie bekommt man sozusagen solche innovativen Ideen und solche Erfolge, die es ja punktuell gibt, sozusagen tatsächlich übertragen, verankert in die Wirklichkeit anderer Städte. Also, dass es den Leerstandsmelder jetzt auch in Berlin gibt. Ich habe gerade mal reingeguckt, also das ist ja, hat ja schon extrem viele Einträge. Also das Projekt funktioniert in Berlin sehr gut, aber es hat natürlich null Auswirkung auf das Handeln der Administration. Null Auswirkung auf das Handeln der Investoren zum jetzigen Zeitpunkt. Das muss nicht so bleiben. Aber die Frage ist, wie kann man sozusagen die Wirksamkeit dieser wirklich extrem guten Initiativen unterstützen?
Hallo, ich bin Maximilian Müller. Ich habe just vor einem halben Jahr meine Masterthesis geschrieben zum Umnutzungsmöglichkeiten von Büromobilien. Und da hätte ich eine Frage an die beiden Herren auf der Bühne. Ich bin nämlich in dieser Arbeit darauf gestoßen, dass insbesondere Bodenwert und in dieser Konsequenz auch Bodenrecht eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und wie Sie das oder ihr das einschätzt, diesen Aspekt des Bodens und der Bodenwerte. Denn beispielsweise bei Büromobilien ist es durchaus so, dass für eine Erstellung und Kauf eines Bürogebäudes gut die Hälfte des Geldes drauf geht, allein für den Boden. Und auch in den 70ern und ich glaube sogar in den 60ern schon wurden ja auch schon Bodenmarktreformen diskutiert, die dann irgendwann alle wieder verworfen wurden, diese Ideen. Und im Kontext zu Leerstand würde ich gerne mal eure Erfahrungen oder Ideen dazu hören. Danke.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich auch nur ganz oberflächlich vielleicht was ankratzend kommentieren kann und auch spontan gar nicht gut genug vorbereitet bin. Aber erstmal würde ich betonen wollen, der Preis des Bodens, wenn man einen Boden kauft, wodurch ist er eigentlich bestimmt? Die beste Argumentation, die ich kenne, ist, dass der Preis des Bodens sich dadurch bestimmt, welche Rendite man damit erwartet. Ja? Also die kapitalisierte Grundrente. Das heißt, wenn man da ein Bürogebäude baut, jetzt keine Ahnung, Frankfurter Verhältnisse, 40 Stockwerke, Bürogebäude für irgendeine Versicherung, die mit Geld um sich werfen und alles super, dann ist der Boden deswegen so teuer, weil das nämlich da gebaut werden soll. Wenn das dann nicht klappt, wenn die Versicherung pleite geht, dann war der Boden trotzdem so teuer und das ist ein Problem. Wenn man es jetzt umnutzen will, irgendwas anderes daran machen oder was Vernünftiges machen will, dann war der Boden eben so unglaublich teuer. Das heißt, das ist erstmal der relativ banale politökonomische Zusammenhang, der vor allen Dingen auch so gegen so einen Mythos vielleicht in Stellung gebracht werden sollte, ja, in der Innenstadt ist es halt teuer. Nee, in der Innenstadt ist es nicht an sich teuer. Es gab Zeiten, da war die Innenstadt billig. Es gibt Länder in den USA, da sind Innenstädte total billig, weil sie eben verrotten, tot sind, in Detroit oder so. Es ist deswegen teuer, weil man sich von dem Boden erhofft, dass man damit viel Geld verdienen kann. Deswegen ist der Boden im Moment des Verkaufs teuer. Wenn man daran was ändern will, muss man also quasi genau an der Schraube ansetzen. Die kapitalisierte Grundrente, also die zu erwartenden Einnahmen, daran muss man dann drehen. Und da ist dann eine Variante wirklich Baugesetzbuch, relativ banal, Geschossflächenzahl und so weiter. Also welche Art von Bebauung ist erlaubt, dass man eben solche Türme erst gar nicht erlaubt, wo man dann hinterher das Problem hat, wenn das nicht klappt. Und Spekulation ist immer, deswegen ja Spekulation, weil es auch nicht klappen kann, das Problem hat, wenn es nicht klappt, dass man dann unglaubliche Renditenerwartungen da drin sozusagen in Stein gemeißelt hat oder auf einen Kaufvertrag drauf hat, die mit nichts anderem abzudecken sind und deswegen gibt es Leerstand. Also so würde ich das erstmal ganz vage politökonomisch einordnen und habe aber kaum konkretere Ideen als eben sozusagen sowas erst gar nicht erlauben.
Steffen Frogner von den DAG, die Stadtentwicklerin aus Potsdam bei den Linken, nur mal so zum Punkt. Ich möchte mal auf den Punkt eingehen, kostenerhöhende Faktoren, was vorhin zum Thema klimagerechte Sanierung oder Klimaschutzmaßnahmen sowas betrifft. Ich bin selbst auch Stadtplaner und Architekt und mache viel Weiterbildung und gehe auch zu Veranstaltungen, wo die Ex-Ministerialräte der Bundesregierung, des Bundesbauministeriums dabei sind, die dann immer den Gesetzesvorlagen zum Baugesetzbuch referieren. Und für mich ist es sehr interessant zu hören, wie Sie sagen, was jetzt passiert mit den Novellierungen zum Baugesetzbuch, ist eine Katastrophe aus folgendem Grund. Als die Städtebauförderung in der Altbundesrepublik eingeführt wurde, in das Baugesetzbuch verankert wurde, war das ein Konsens gewesen, dass man sagt, wir wollen Sanierungsgebiete, wir wollen Entwicklungsgebiete fördern und wir wollen dafür Gelder bereitstellen. Und die wurden über diese gesetzlichen Maßnahmen dann auch gesamtgesellschaftlich bereitgestellt. Dafür sind Gelder dann immer abgerufen worden. Dasselbe wäre die Folge für diese Klimaschutzthematik, weil die Bundesregierung hat gesagt, wir wollen irgendwann mal da den Null-Effekt des Null-Energiehaus haben. Es ist inzwischen ein gesellschaftlicher Konsens, dass man dorthin will, dann muss man dies auch als gesellschaftliche Aufgabe sehen und die Kommunen, die kleinen privaten Eigentümer und auch alle anderen dabei zu unterstützen. Unterschiedliche Differenzierungen kann man da vornehmen, aber dieses findet nicht statt. Und jetzt komme ich zurück zu der Frage, die eben noch beantwortet wurde, mit dem Bodenwert. Man braucht dort Mehrheiten. Diese Vorschläge kamen aus der Bundesregierung, aus der Verwaltung, also aus dem Bundesbauministerium. Sie sind aber mehrheitlich in der Bundesregierung, in der Koalition abgelehnt worden. Nein, wir geben da kein Geld hin. Und das heißt, dann werden wiederum die Kommunen mit ihren kommunalen Wohnungsgesellschaften, die Genossenschaften sich bis hin zum kleinen privaten Häuslebau überfordert, dass sie diesen Klimaschutzanforderungen nicht mehr gerecht werden können oder sie werden ihnen gerecht und wälzen das massiv natürlich auf den Nutzer wieder ab. Das heißt, wir kommen so ähnlich wie mit der Bodenwertfrage auf solche Punkte drin. Wir brauchen dann, wenn wir die guten Ideen haben, die sind ja vorhanden, Konzepte umzusetzen, auch gesellschaftliche Mehrheiten, um sie zu machen, um sie dann zu verankern in Gesetzgebung und so weiter.
Ja, ich bin Florian Schöttle vom Arbeitskreis Selbsthilfe aus Berlin. Ich mache noch ein paar andere Sachen in Berlin, aber ich würde mir wünschen, es geht heute, also es ist Wochenende um Leerstand und wie kann man weiterkommen, bessere Zwischennutzungskonzepte zu finden und so. Aber ich glaube, wir können da viele Ideen entwickeln, wenn wir nicht im Prinzip jetzt unser bundesweites Treffen mal nutzen, um vielleicht auch eine bundesweite Strategie zu entwickeln an dem Wochenende, die viel radikaler ist und die viel tiefgehender ist, als nur Leerstand durch Zwischennutzung zu vermeiden. Ich möchte uns also dazu anstiften, das Programm ein bisschen zu verändern und ein bisschen mehr an den Grundlagen zu arbeiten, die zum Leerstand führen und die aus meiner Sicht vor allem dazu führen, dass wir alle gemeinsam mit der Regierung vorne dran wie die Lemminge in Abgrund laufen, weil je teurer die Wohnungen werden, je knapper sie werden, desto mehr Kaufkraft für andere Dinge wird aus der Bevölkerung rausgezogen und desto schlechter geht es der Wirtschaft und das ist eine Negativspirale ohne Ende. Und dadurch, dass das internationale Kapital in so einer massiven Art und Weise hier einreitet und den Verwertungsdruck erhöht, haben wir hier in Zentraleuropa ein Riesenproblem, in das wir alle gemeinsam reinlaufen. Und ich finde, es sind ein Haufen kompetente Leute hier, die, glaube ich, eine gute kollektive Intelligenz entwickeln könnten jetzt am Wochenende. Und ich würde eine AG vorschlagen, die ein bisschen am Programm arbeitet.
Genauso ist es vorgesehen. Also morgen, Samstagvormittag, stellen sich die jeweiligen Initiativen vor, die Leerstandsmelder.de für ihre Stadt betreiben. Ich glaube, wir haben viele interessante Projekte, Projektbeiträge auch sehen, die weit über Zwischennutzung hinausgehen. Und der erste Workshop soll sich ja genau mit der Frage auseinandersetzen, wo will Leerstandsmelder.de eigentlich in Zukunft ansetzen und ja, wie weitgehend sollen auch die Forderungen sein, die hinter dieser Plattform stecken.
Ja, hallo, mein Name ist Torge und ich habe jetzt eigentlich keinen wichtigen Namen, ich bin einfach nur Mieter. Ich habe mal eine generelle Frage. Gibt es eigentlich eine Liste von, sage ich mal, Nachnutzungsmöglichkeiten, also so eine Bedarfsliste? So, wir bräuchten das und das und das und das in der Stadt und wir bräuchten die und die Gebäude, um es zu realisieren. Dass man sozusagen, wenn irgendwo ein Gebäude aufpoppt, das frei wird, wenn das gemeldet wird, dass man sofort mit einem Nachnutzungskonzept vor der Tür steht und vielleicht, dann das halt so ein bisschen schmackhafter macht, das Gebäude neu zu nutzen. Also, dass es dann halt schon durchdacht ist, dass es das Konzept quasi schon gibt, bevor das Gebäude leer wird. Oder dass man bei der Gebäudeerstellung schon mehrere Nachnutzungskonzepte mitliefern muss. Das wäre so meine Idee. Und wenn man das noch ein bisschen weiterdenkt, das fiel mir so gerade ein, so ein Gedankenspiel, dann könnte man sozusagen Investitionen mit Investitionen schlagen, indem man quasi auf diese Liste von Nachnutzungsmöglichkeiten quasi irgendwie spekulieren könnte und das sozusagen da schon so ein bisschen Kapital an der Hand hat für mögliche Nachnutzungskonzepte. Dass wenn jetzt irgendwas ganz toll und interessant ist, da kann man dann sozusagen sagen, hey, man kann investieren oder so ein bisschen wie wetten. Und dann wird ein Gebäude frei und das wird dann gemacht und dann haben die tolle Leute ganz tolle Rendite. Aber das nur so nebenbei. Die wichtige Frage war halt, ob es so eine Liste von Nachnutzungskonzepten für Gebäude, die noch gar nicht leer sind, schon gibt. Also.
Ja, ich frage mich aber, wer soll die schreiben? Also ich fände es super, wenn wir heute Abend anfangen und jeder seinen Nachnutzungsbedarf vielleicht irgendwie hier lässt und dann haben wir schon mal eine für Hamburg. Aber klar, sowas gibt's nicht. Viel eher ist es so, dass wenn halt, also aus meiner Sicht, ein extrem hoher Bedarf entsteht, sich das dann manchmal dadurch, der nicht gedeckt wird, dadurch artikuliert, dass es halt eben zu Protesten gibt, ne? Also zu Protesten kommt, im Extremfall zu Besetzungen. Viele davon sind ja gerade, haben ja auch ein öffentliches Anliegen. Also viele sagen ja gerade, wir brauchen ein Kulturzentrum, weil unsere Stadt immer mehr privatisiert wird und es immer weniger eigentlich Kultur oder unkommerzielle Kultur in unserem Stadtteil gibt. In Hamburg hatten wir das Beispiel, das war nicht lange nach der Besetzung des Gängeviertels, dass Eltern versucht haben, eine Schule in Nutzung zu nehmen, die allesamt körperlich beeinträchtigte Kinder hatten und denen einfach eine Einrichtung gefehlt hat dafür. Das war sehr bedauerlich, dass die dort wieder raus mussten. Und das war auch eine öffentliche Immobilie. Und die Stadt war nicht bereit, mit denen ernsthaft in Verhandlungen zu treten. Also da artikulieren sich Bedarfe und natürlich auch noch auf ganz andere Art und Weise. Und das beantwortet vielleicht auch die Frage, wer müsste so eine Liste schreiben? Die müssten dann wir schreiben. Also ich glaube, der Politik dürfen wir das nicht überlassen. Aber finde ich eine gute Idee. Wie das dann mit dem Spekulieren darauf funktionieren soll, das überfordert mich jetzt gerade. Aber das ist ein schöner Gedanke. Also ich bin großer Freund von dem Umdrehen von Mechanismen.
Ja, und letztlich war... Ja, direkt ein Vorschlag zu...
dem Leerstand könnte man doch auch einen Bedarfsstand entgegensetzen. Da hätte man sozusagen Plus-Minus-Listen. Also wenn Leerstand weitergeht, dann kann man immer gleich mit abfragen, was habt ihr denn für Bedarfe? Nicht nur, was habt ihr für Leerstände, sondern was habt ihr für Bedarfe? Dann hat man sozusagen immer eine Plus-Minus-Liste.
Nehmen wir auf die lange Liste der Themen, die wir schon für den Workshop haben oder die Workshops.
Hallo, ich bin zum einen vom Mietshäuser-Syndikat und zum anderen Leerstandsmelder Tübingen-Reutlingen und ich würde hier überhaupt mal dieses, wer besitzt überhaupt ein Gebäude und was für eine Legitimität hat überhaupt Besitz an einem Gebäude, das generell auch in Frage zu stellen. Also weil mit dem Mietshäuser-Syndikat bringen wir Häuser in Gemeineigentum der Bewohnerinnen. Wenn wir unsere Finanzpläne angucken, ist es aber trotzdem so, da wir auf Bankkredite zugreifen müssen, weil wir die Dinger kaufen müssen, ist es so, dass die Hälfte unserer recht günstigen Mieten immer noch als Zinsen, wohlgemerkt nicht als Tilgung, sondern als Zinsen an die Bank fließen. Das heißt, wir geben uns die größte Mühe, in dem jetzigen System Gemeineigentum zu schaffen an Wohnraum und zahlen immer noch dick an die Banken. Und die Banken haben unser Haus nicht gebaut. Die haben damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und das ist jetzt bei so einem Wohnraum, der jetzt praktisch recycelt wird, noch ein geringer Teil an solchen Mega-Investitionsprojekten. Und das auch politisch hier, und das geht hier auch an das politische Klüngel in Berlin, wo jetzt hier die linke Fraktion ein bisschen sitzt, aber die andere Bank, die ist nicht hier. Und ich meine, wir uns sind da die Hände gebunden, weil die haben Polizei und die schmeißen alle raus, die innerhalb von ein paar Tagen, die in irgendein leerstehendes Gebäude reingehen. Stille Besetzungen werden sowieso gleich geräumt und dann werden die Fenster verrammelt. Und also das eigentlich kann es so nicht weitergehen. Also und ja, oder?
Heike Sudmann aus Hamburg. Deswegen nochmal Hamburg, weil ich denke, es wird in Hamburg nochmal anders gucken, weil die Nachnutzungsliste kann ich mir für Hamburg kaum vorstellen, weil wenn ich leerstehenden Wohnraum habe, weiß ich genau, was ich damit machen will. Ich will da Wohnraum rein haben. Wobei die anderen Punkte ist, ich glaube, wir können sagen, wir haben Bedarf an günstigen Wohnraum, an günstigen Räumen auch für Künstler und Künstlerinnen und auch eben auch an Stadtteilkultur. Das ist ja die Bereiche, wo wir hier überall extreme Kürzungen haben. Aber ich hätte mich eigentlich gemeldet, weil ich fand diesen Punkt mit der, was machen wir in der Zwischenzeit nochmal ganz relevant, weil die radikaleren Forderungen müssen wir uns auch überlegen, aber was mache ich in den nächsten 5 oder 10 Jahren? Und ich hätte nochmal überlegt, es gibt ja in München dieses Modell der sozial gerechten Bodennutzung, wo du zahlen musst, wenn du jetzt irgendwo Wohnungsbau machst, wird ein Teil deiner Gewinne genutzt. Das ist aber ein relativ kleiner Teil noch, der ist begrenzt auf 30% maximal und ist auch begrenzt darauf, dass er nur dann abgeschöpft werden kann, also der Gewinn kann nur abgeschöpft werden, wenn du irgendwelche besonderen Folgeleistungen hast für Kita oder für Schule oder so. Im Bürobereich gibt es das überhaupt nicht. Und da hast du ja wesentlich höhere Gewinne. Also ich würde gerne ein bisschen Gehirnschmalz auch mal darauf verwenden, was kann ich eigentlich im Bürobereich machen? Was kann ich da sagen? Was ich weiß von mir, sollen die für den öffentlichen Personennahverkehr zahlen? Oder sollen auch gleichzeitig, weil sie auch Fläche wegnehmen? Also in Hamburg würde ich sagen, warum brauchen wir eigentlich Neubauten? Wir haben so viel Leerstand. Aber wenn sie Fläche wegnehmen, müssen sie gefällig zahlen dafür, dass an anderer Stelle subventionierter Wohnraum zum Beispiel entstehen kann, der unter 5 Euro liegt oder so. Also dass man für die Zwischenzeit ein bisschen rumspinnt, aber eben Sachen, die man vielleicht auch irgendwie realisieren kann. Dass wir da morgen drüber diskutieren, weil ich bin morgen nicht dabei, weil ich kann deswegen heute Abend noch sagen.
Der Professor hat vorhin gesagt, tut mir leid, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Bernd hat vorhin gesagt, es ist sozusagen im Bauwesen oder in der Wohnungswirtschaft schwieriger, eine gewisse Profitrate zu erreichen, weil eben viel geronnene Arbeit in den Gebäuden steckt. Nun ist es ja aber so, dass der kapitalistische Staat sozusagen der Wohnungswirtschaft garantiert, alle 3 Jahre die Mieten um 20% ohne Wohnwertverbesserung anzuheben. Das gibt es in keinem anderen Wirtschaftszweig. Rührt das vielleicht auch daher, um sozusagen den Besitzern und den Investoren also eine relativ stabile Profitrate zu garantieren?
Ich wollte nur 2 Sachen sagen. Einmal eine Anmerkung an Bernd Belliner, der vorhin ja diesen Vergleich gemacht hat mit dem Fahrrad und dem Hausbau. Es gibt ja noch einen Punkt, der dabei fehlt, finde ich, so ein bisschen, nämlich der, dass die Immobilie ja eben immobil ist. Die kann eben nicht im Ausland produziert werden wie das Fahrrad, sondern muss ja hier produziert werden. Das ist ja, die, was sie so ein bisschen von anderen kapitalistischen Waren unterscheidet. Und dass deswegen ja dieser Punkt kommt, dass wir ja auch einen Stadtteil aufwerten müssen, weil das kam so gar nicht heute. Also diese Frage, wie man auch eben sowas, also da auch Einfluss drauf nimmt, was man dann irgendwie mit Gentrifizierung beschreibt, dass das ja auch nochmal ein wichtiger Punkt dabei ist. Und diesen Vorschlag, den kommunalen Wohnungsbau jetzt zu stärken, indem man eben sagt, das Geld für kommunalen sozialen Wohnungsbau darf nur sozusagen in den städtischen fließen, ist natürlich als Idee nicht schlecht. Das ist zum Beispiel in Österreich, glaube ich, gerade die Forderung der Sozialdemokratie da. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass wir irgendwie theoretisch die Möglichkeit hätten, dass wir eine Kappungsgrenze bei Mieten nun von 20% in 3 Jahren auf 15% eigentlich überall umsetzen könnten. Es gibt kein Bundesland meines Wissens nach, das das plant. Es gibt einige, die darüber nachdenken, für welche Region sie das machen. Und vor der Bundestagswahl wird es zumindest keine einführen, so viel ich weiß. Und insofern, also in Hamburg, in Deutschland ist man da sehr, sehr viel vorsichtiger. Deswegen finde ich, muss man dann aber auch doch überlegen, ob man mit den Forderungen nicht wieder mutiger wird und zumindest in diesem Bündnis Mietenwahnsinn stoppen. Was wir hier in Hamburg haben, diskutieren wir ja viel über Vergesellschaftung von Wohnraum. Was wir damit meinen und wollen, wissen wir selber immer manchmal gar nicht so ganz genau. Und aber eine Forderung, die wir so versuchen stark zu machen, ist zu sagen, eine Mietobergrenze einfach wieder einzuführen. Und die darf gerne bei uns bei 4 Euro liegen. Wir sind da auch verhandlungsbereit, würden uns auf einen türkischen Basar begeben und am Schluss auch meinetwegen bei 6 Euro enden. Aber dass man über solche Sachen, also ein bisschen allgemeinere Forderungen auch nachdenkt, wie man überhaupt in diesen ganzen Markt mal so eine klare Grenze einzieht.
Ich würde sagen, dass wir jetzt nur noch die letzten Wortbeiträge einsammeln, um dann nochmal das Podium sprechen zu lassen. Einmal Birgit aus Frankfurt.
Ja, danke. Birgit aus Frankfurt. Ich wollte eigentlich an diese beiden Zitate, die du eben rausgepickt hast, anknüpfen, weil ich kriege es ehrlich gesagt immer noch nicht ganz zusammen. Nämlich einerseits zu sagen, Wohnungsmarkt braucht Wohnungsnot und auf der anderen Seite das Geschäft mit dem Leerstand rechnet sich nicht. Also Büroleerstand wahrscheinlich. Wir haben es in Frankfurt, ich finde es immer toll bei den Statistiken, wir sind immer die Besten, wir haben immer die meisten Büroleerstände, unschlagbar. Also so 2,4 Millionen Quadratmeter bei dieser Mini-Großstadt Frankfurt, das ist echt der Hammer, wenn man es umrechnet, das sind so 35.000 Wohnungen mal gerade eben. Also wie kann es denn sein, dass man im Wohnungsmarkt, also so ein paar Aspekte kamen ja schon, aber eigentlich fände ich es doch schlüssiger, wenn auch auf dem Büromarkt, im Immobilienmarkt, man eigentlich erwarten müsste, dass dort eine Verknappung sein muss, damit es lukrativ ist. Und da wird trotzdem gebaut wie verrückt. Ja? Die neue Börse in Frankfurt, die ist 10 Jahre genutzt worden. Das sind irgendwie 55.000 Quadratmeter, die stehen jetzt auf 9 Jahrzehnte oder wie auch immer leer. Und trotzdem finden solche Wahnsinnsgeschichten nach wie vor statt. Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Also ich bin keine Immobilienfachfrau, mich erschüttert das immer nur. Und wir sind in Frankfurt drauf und dran und möchten gerne sowas wie so eine Leerstandsabgabe einführen. Also so wie andere Städte so eine Hotelsteuer machen oder eine Hundesteuer. Das wäre vielleicht sowas für die Juristen oder die Politiker unter uns, eine Ermächtigungsgrundlage für Kommunen, die in die Lage versetzt werden. Ich meine, in Brandenburg ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, sowas zu machen, aber in Städten wie Frankfurt, Hamburg und so weiter, pro leerstehender Quadratmeter Fläche 20 Euro pro Jahr. Das könnte man in einen Immobilienfonds füttern und daraus dann einfach jedes Jahr ein paar schöne gemeinschaftliche Wohnprojekte machen. Das fände ich mal so eine ganz praktische Maßnahme. Warum funktioniert sowas nicht?
Hallo. Ich hätte noch kurz die Frage. Du hattest vorhin die Zahl so von 10 bis 12 Euro genannt pro Quadratmeter Mietpreis, die nötig wäre, um profitorientiert Wohnungen zu bauen. Das wäre vielleicht ganz interessant zu erörtern, wie der Mietpreis denn sein müsste, um zumindest nicht profitorientiert Wohnraum zu schaffen. Also ein Mietpreis, der die Kosten decken würde für Bau und für Erhalt der Immobilie.
Ja, super. Fast ein bisschen schade, dass wir jetzt schon spät am Abend sind, weil jemand hat ja gesagt, hier ist ja so viel Kompetenz geballt in diesem Raum. Also das finde ich das Faszinierende an dieser Tagung und finde es auch schon wieder schade, dass ich am Morgen nicht dabei bin. Aber zusammenzutragen, was es für Entwicklungen und für Ideen gibt, um zumindest in die richtige Richtung zu marschieren. Und das ist, glaube ich, das, was ich so in diesem Schlusswort, weil wir dann auch irgendwann mal nach Hause gehen wollen alle, in den Mittelpunkt stellen will. Was ich versucht habe vor einem Vortrag war ja zu sagen, alles was in die Richtung Demokommodifizierung geht, hilft bei diesem Mietwahnsinn und bei den Mietproblemen, die wir haben, in die Richtung geht. Und ich würde all die radikaleren Forderungen, die erwähnt wurden, erstmal komplett unterstützen, auf jeden Fall. Und dann eben dieses, wie ich finde, ganz, ganz charmante Zitat nochmal eben bringen wollen. Ja, in der Zwischenzeit. Was machen wir in der Zwischenzeit? Und dann finde ich es ganz wichtig, alles sehr ernst zu nehmen, wo es wirklich um Zahlen, Fakten, Abgaben, Steuern, Begrenzungen, Recht, Mietrecht und so weiter geht. Also die Vorschläge, wie es Birgit gemacht hat, wie sie vorher aus München zitiert wurden, die man weiterführen könnte, die immer darauf abzielen, oder viele davon zielen ja darauf ab, zu sagen, okay, das ist so organisiert, wie es organisiert ist, es geht um den Profit, aber wenn man so unglaublichen Profit ja offensichtlich machen kann mit Wohnraum und mit Büroimmobilien, dann kann man auch einen Teil davon einbehalten und an anderer Stelle in der Stadt da investieren, wofür es im Augenblick kein Geld zu geben scheint. Eine relativ banale, oldschool Umverteilungspolitik, aber die sowas von aus der Mode gekommen ist, dass man einfach daran mal wieder erinnern kann und dann eben wirklich mit Zahlen in die Forderungen gehen kann, um dann eben in die Verhandlungen zu gehen, mal gucken, was dabei rauskommt. Finde ich einen ganz wichtigen und relevanten Aspekt an der Stelle. Völlig zu Recht wurde ergänzt, eine Spezifizität von Immobilien ist eben das Immobile, genau. Deswegen muss die Gewinnerwartung auch wirklich so dermaßen, oder andersrum. Wenn man auf 50 Jahre viel Geld investiert und weiß, das Gebäude bleibt da stehen und wird da bleiben und man hat keinen Einfluss drauf, ob die Nachbarschaft sich ändert, ob die Stadt bankrott geht oder was weiß ich, was passiert, dann muss man eben dafür sorgen, dass man möglichst schnell möglichst viel Profit draus zieht, weil es eben so lange immobil ist, all das Kapital, das man da investiert hat. Das macht es nochmal sozusagen krasser, diesen Aspekt, der Aspekt eben, dass Immobilien immobil sind, ganz banal. Richtig. Was habe ich mir noch notiert? Der Punkt, dass man mit Büroimmobilien eben so viel mehr Geld verdienen kann als mit Wohnimmobilien. Und das ist ja sozusagen der Kern dessen, was Birgit auch nochmal aus Frankfurt berichtet hat, wo es diese Leerstände von fast 20% im Büroimmobilienmarkt gibt, hat eben genau den Grund, dass man mit Büroimmobilien auch viel mehr Geld verdienen kann. Und warum? Weil nämlich die Leute, die Büros nutzen, eben Geld verdienen und davon einen Teil abgeben, also einen Teil des Mehrwerts eben in die Grundrente überführen. Und die Leute, die zur Miete wohnen, die müssen halt von dem Geld, was sie so haben, einen Teil abgeben. Und da wird das Erstere, die Geld verdienen und einen Teil davon abgeben für die Miete, immer mehr sein können als das Zweitere. Und das hat dann eben bei dieser Veranstaltung der Immobilienwirtschaft, wo ich selber nicht war, aber sozusagen Verbündete und Informanten, dazu geführt, dass als Formulierung eines Mitarbeiters, dass als Experten getarnte Lobbyisten, also irgendwelche Professoren für Immobilienwirtschaft, die Immobilienwirtschaft im Raum sozusagen bekniet hat, ihr müsst Wohnungen bauen, ihr könnt nicht noch mehr Büros bauen, es lohnt sich nicht. Aber jeder Einzelne natürlich denkt, naja, aber mein Bürogebäude, das wird ja so super sein, da werde ich nochmal so richtig Schotter machen, auch wenn hier 20% Leerstand sind. Das ist die komplette Irrationalität jeder kapitalistischen Produktionsweise. Immer spekulativ zu hoffen, ich werde schon Gewinn machen und nicht die anderen. Deswegen dieser gigantische Leerstand bei Büroimmobilien und trotzdem ist das Immobilienkapital nicht bereit, in Wohnraum zu investieren, weil sich damit eben weniger Geld verdienen lässt. Sehr einfach in deren Berechnung. Und letzter Punkt noch, der zu Beginn von mehreren verschiedenen Aspekten angesprochen wurde. Sowohl die legalisierte Art und Weise der Mietsteigerung, sowohl bei Neuvermietung als auch im Bestand, als auch der soziale Wohnungsbau, wie wir ihn kennen in Westdeutschland seit den 80er Jahren, eigentlich seit es die BRD gibt, ist immer eine Subventionierung des Profites der Vermieter. Immer eine Subventionierung des Profits des Vermieters, natürlich. Und damit fast immer auch der Banken, weil die meisten Vermieter eben Kredit abzahlen und damit ein guter Teil des Geldes an die Banken geht als Zinsen, ein riesiger Teil als Zinsen und als Tilgung. Immer wenn man sagt, wir geben jemanden, der ein Haus baut, ein bisschen Geld dazu, damit er es macht, gibt man ihm eben genau, macht man genau das, ja, man gibt ihm halt Geld dazu. Dann sorgt man sich nicht darum, dass jemand da hinterher wohnen kann, sondern man sorgt sich darum, dass die Person, die Institution, die baut, auch ein Geld verdient. Das ist der große Grundwiderspruch, ja, oder die große Krux der Art und Weise, wie in der Bundesrepublik, seit es sie gibt, die Wohnungsfrage angegangen wird. Das ist immer eine Subventionierung des Profits derer war und ist, die bauen. Und wir müssen zurück zu zu Gedanken und zu Praktiken, die eben den Profit wirklich rausstreichen. Und die sich, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie kann man Wohnungen, wie kann man gebaute Umwelt so bereitstellen, dass sie eben gebrauchswertorientiert bereitgestellt wird und nicht im Dienste des Profits, weil das immer dazu führen wird, dass diejenigen, die normal wenig, sehr wenig Geld haben, in schlechten, miserablen, völlig unakzeptablen Bedingungen leben müssen. Das war ja sozusagen der Kern dessen, was ich vorhin zu sagen versucht habe. Und all die Maßnahmen, die wir kennen und die Fronten, an denen wir dann kämpfen, eben Mietrecht, sozialer Wohnungsbau, sind genau Bereiche, wo diese Frage sich andauernd stellt im Kleinen. Ja? Können wir es schaffen, den Profitgedanken zurückzudrängen und Gebrauchswertgedanken zu stärken? Können wir es schaffen, den Profit vielleicht sogar ganz rauszunehmen? Das kann eigentlich nur das Ziel sein, wenn es darum geht, Wohnraum für alle in vernünftiger Qualität und vernünftiger Menge bereitzustellen.
Darf ich noch kurz was ergänzen? Okay. Und was ich eigentlich versucht habe, auch klar zu machen, ist, dass neben den vielen strukturellen Gründen, die eine Rolle spielen, es halt eben auch ganz viele kleine, kleinteilige, individuelle Gründe gibt, die in der Summe auch zu dieser Masse an Leerstand führen. Ich hatte hier so ein paar angeführt, Erbstreitigkeiten, Zwangsversteigerungen, oft halt eben auch die Gesetzgebung, wenn ich was anders nutzen möchte, als es gewidmet ist, was das schlichtweg verbietet. Und ich glaube, da muss man an ganz vielen Stellen anheben und dass es da vielleicht auch ein Problem mit den Begrifflichkeiten gibt, denn auf der einen Seite spricht man von strukturellem Leerstand, wenn etwas so und so lange leer steht. Die Gründe, die dazu führen, sind aber vielleicht weniger strukturell. Außer, und das schließt sich an das an, was eben schon gerade gesagt wurde, dass Eigentum unheimlich hohen Schutz genießt, eigentlich über allem gestellt wird. Denn natürlich könnte man vieles nutzen, wenn man da Eigentum nicht so extrem schützen würde, dass man so schnell geräumt wird. Denn lass sie sich doch um ihr Erbe streiten. Wir wohnen trotzdem derweil drin. So viel nochmal von mir dazu.
Okay, obwohl das jetzt schon ein schönes Schlusswort wäre, das Publikum ist bislang weder verdurstet noch erfroren. Ich würde gerne noch zwei Wortmeldungen erlauben. Eine von mir, ehrlich gesagt. Also ich würde gerne einmal aus der Moderatorenrolle raustreten und nochmal Bezug nehmen, nur weil mir dieser Punkt sehr, sehr am Herzen liegt. Michael hatte vorhin gesagt, ein möglicher Grund für Leerstand ist, es liegt Denkmalschutz auf dem Gebäude und der Eigentümer kann sich nicht leisten, es zu sanieren. Ich kenne eigentlich immer nur den Fall, dass ein Eigentümer auf Abriss gekauft hat, weil es sich leider heutzutage immer noch lohnt, abzureißen und neu zu bauen. Und das liegt daran, und das hatten wir, das wurde ja auch schon so ein bisschen angeschnitten, aber ich finde es trotzdem nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass diese graue Energie, die Kosten für diese grauen Energien und für die CO2-Emissionen immer noch volkswirtschaftlich getragen werden muss und dafür, dass dann der sozusagen einzelne Neubauinvestor davon profitieren kann. Und das, finde ich, ist eigentlich auch ein wichtiger Ansatzpunkt. Das jetzt nur kurz von mir. Und jetzt kommt nochmal eine Meldung aus Wien und dann wollte ich nur nochmal was Organisatorisches sagen.
Dankeschön für diesen kleinen Nachtragmöglichkeit. Also ich würde gern etwas sagen, was mir persönlich ziemlich wichtig ist und was ich gerade bisher in der Diskussion vermisst habe. Einerseits auf dem Podium, andererseits in den Wortmeldungen aus dem Publikum. Von daher würde ich gerne irgendwie meinen Beitrag an beide Seiten richten oder an die gesamte versammelte Gemeinschaft richten. Also alle Wortmeldungen, die ich hier gehört habe, kommen für mich eigentlich zu diesem Schluss, dass wir über Common Spaces reden, also über die gemeinschaftliche Nutzung von Räumen, sei es durchs Miethäusersyndikat, sei es in der Frage, wie halt die Profitgier rausgenommen werden kann oder wie gemeinsam Strategien entwickelt werden können, ja, wie eine Leernutzung weiter voranzutreiben oder wie mit Leerstand umgegangen wird, wie wir unsere Strukturen gemeinsam vorantreiben können. Überall steckt für mich dieses Gemeinsame drin. Und wenn wir von Common Spaces reden, dann fehlt für mich in den Beiträgen aber ein ganz wichtiger dritter Punkt neben A, was für eine Problematik haben wir und wie sieht diese Problematik aus und was treibt sie voran, ja, also die ganzen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, rechtlichen und so weiter Gründe. B, dann, wie können wir dagegen vorgehen oder was für Strategien können wir entwickeln, um damit umzugehen, fehlt für mich der dritte Punkt und zwar eine eigene Selbstreflexivität in der eigenen Praxis. Die ist für mich hier noch gar nicht durchgekommen. Und abgesehen davon, dass wir gerne morgen über Zwischennutzungsagenturen streiten können, was Strategien angeht, finde ich, sollten wir auch dabei mit reflektieren, dass wir hier, wenn ich jetzt mich so umschaue, eine total heteronormative und sehr weiße Gesellschaft sind, ja, die viele, also auch allein sprachlich, gewisse Ausgrenzmechanismen mit beinhalten kann. Und gleichzeitig aber auch diese Strategien, von denen wir die ganze Zeit sprechen, immer für ganz bestimmte Menschen gedacht sind. Das heißt nicht, dass andere ausgeschlossen werden, aber gesellschaftliche grundsätzliche Ausschlüsse dabei mitgedacht werden sollten. Und was jetzt zum Beispiel diese kleinen Punkte angeht, mit den grauen Werten, das kann gleichzeitig zum Beispiel, nur als eines von vielen Beispielen, auch eine Identitätsfrage mit beinhalten. Ja? Also alte historische Gebäude, die national aufgeladen sind und so weiter und so fort. Das heißt, in diese ganzen strukturellen und praktischen Fragen mischen sich für mich auch tiefergehende gesellschaftliche Komponenten, die wir selbstreflexiv als praktische Menschen, die praktisch arbeiten wollen, an diesen Problematiken mitreflektieren sollten. Und das würde ich als Bitte mit in die nächsten zwei Tage reingeben, dass wir versuchen, das mit anzuschauen. Danke.
Also vielen herzlichen Dank abschließend an die Referenten. Vielen Dank an das engagierte Publikum und die tollen Wortbeiträge. Ich freue mich total auf die nächsten zwei Tage. Morgen geht es um 10 Uhr los mit der Vorstellung der vielen Initiativen. Und dann gibt es ein buntes Workshop-Programm bis Sonntagnachmittag. Jetzt gibt es Getränk an der Bar und ich kann noch den Hinweis geben, in der Küche, also einmal durch die Schierspassage durch, gibt es noch ägyptische Suppe, also was schön Warmes zum Aufwärmen, und man muss nur ein bisschen aufpassen, es ist sehr glatt draußen. Also kommt ihr bitte alle vorsichtig nach Hause, beziehungsweise gut an die Bar. Trinkt viel, das gibt Getränke und Spendeneinnahmen fürs Gängeviertel, und erstmal einen schönen Abend.